Hallo und herzlich willkommen zum Kinderanästhesie Talk Podcast mit Armin und Gordon. Ich bin Armin und hier ist mein charmanter Kollege Gordon.
Hallo, ihr Leute da draußen.
Ihr müsst euch gerade so Folgendes vorstellen. Wir beide sitzen in Köln im Hotel, in Gordons Zimmer und wir nehmen gerade einen Podcast für euch auf, weil wir bei Kinderanästhesie aktuell eingeladen worden sind.
Genau. Also es erinnert mich gerade sehr an Kronberg vor knapp einem Jahr, als wir abends eben auch in dem Hotel in dem Biergarten saßen und einfach so spontan die Idee hatten, das aufzuzeichnen. Und diesmal ist es geplant. Diesmal haben wir gesagt, wir gehen dahin mit dem Anspruch, dass wir die Veranstaltung porträtieren, dass wir die Referenten vorstellen, dass wir die Vorträge besser zusammenfassen, als wir es in Kronberg gemacht haben. Nämlich nicht nur aus dem Kopf, sondern mit Notizen und mit Kurzinterviews der entsprechenden Personen.
So sieht's aus. Dann lass uns doch einfach mal gleich einsteigen, Gordon. Der erste Themenkomplex hatte die Überschrift Rückblick und Aussicht. Wer waren die Referenten?
Christoph Eich aus Hannover hat gleich den ersten Vortrag gehalten mit der Fragestellung, was haben wir erreicht?
Genau, das war so der Blick in die Vergangenheit, den er gewährt
hat. Vom Tag 1 der Kinderanästhesie bis heute, quasi ja. So ein Rückblick. Und er begann gleich mit der Bemerkung, man merkt, dass man vielleicht zu lange im Job ist, vielleicht nicht mehr ganz so lange, wenn man den Auftrag bekommt, von früher zu erzählen. Opa erzählt von früher.
Ja, stimmt. Das war schön. Und der hat auch den Vortrag gestartet mit das Leben des Brian. Das war auch sehr lustig. Anscheinend ist er ein Fan von Monty Python. Und er hat ganz spannende Sachen erzählt, aber ich glaube, über ihn müssen wir gar nicht so viel reden, denn wir haben auch mit ihm ein Interview geführt.
Genau. Er wird mit euch selber reden.
Etwas ganz Spannendes erzählt und das blenden wir euch jetzt an dieser Stelle ein. Ja, lieber Christoph, schön, dass du zu unserem 5-Minuten-Interview gekommen bist. Kannst du dich unserem Publikum einmal kurz vorstellen?
Ja, mein Name ist Christoph Eich. Ich bin seit gut 12 Jahren Chefarzt der Abteilung Anästhesie, Kinderintensiv- und Notfallmedizin im Kinder- und Jugendkrankenhaus auf der Bult in Hannover. Und ja, heute war ich eingeladen auf dem Kinderanästhesie aktuell Symposium hier in Köln.
Opa erzählt von früher. Du hast so ein bisschen den Verlauf der Anästhesie, der Kinderanästhesie seit Beginn umrissen. Und früher war der Anspruch, dass das Kind stillhält und überlebt. Ja, damit war man schon zufrieden. Das ist glücklicherweise nicht mehr ganz so. Du hast aus deiner eigenen Erfahrung an der Kinderanästhesie erzählt. Das hat mich sehr beeindruckt. Kannst du das unseren Hörern nochmal sagen, was da dir widerfahren ist?
Ja, mich hat es auch sehr beeindruckt, muss ich sagen. Ich hatte damals natürlich nicht träumen lassen, dass ich eines Tages das mal beruflich mache. Mir ist es so gegangen, wie wahrscheinlich allen Kindern in der damaligen Zeit. Es wurden halt die Mandeln und Polypen, also AT und TE, operiert. Man war so im jungen Schulkindalter 5, 6 Jahre alt. Und dann kam unverhofft sozusagen halt Anästhesie-Team, damals bestehend aus einer Ordensschwester, und hat einen dann da festgeschnallt auf einem Holzbrett oder auf einem Tisch mit Armauslegern, also sozusagen in Kreuzposition. Und dann wurde kurz Hallo gesagt und dann kam auch schon die stinkende Gummimaske mit vermutlich Halothan-Lachgas auf die Nase, was natürlich extrem unangenehm war, vor allem wenn man so festgeschnallt war. Aufgewacht bin ich dann irgendwie in der Blutlache, weil man dann so auf der Seite gelegen hatte nach dieser TE und AT und dann quasi hat ausbluten lassen und dann lag man da so 10 Tage in so einem 12-Bettzimmer mit Jungs und Mädchen zusammen und hatte dann einmal in der ganzen Zeit, also innerhalb von 10 Tagen, einmal kurz Besuch von seinen Eltern und das war halt die damalige Kinderversorgung und ich würde mal denken, das war jetzt nichts Außergewöhnliches, das wird wahrscheinlich in den allermeisten Krankenhäusern damals so gewesen sein. Das hat mich schon nachhaltig beeindruckt, also was so die vielleicht nicht ganz optimale Kindgerechtigkeit betrifft.
Und heute machen wir es ja zum Glück anders.
Ich hoffe ja.
Ja, und du hast auch Kolleginnen und Kolleginnen gefragt, was die Errungenschaften waren in der Kinderanästhesie und du hast eine Rückmeldung von 25 KollegInnen bekommen. Was waren die Top 5?
Ja, es war ganz interessant. Also Top 5 tatsächlich, das war so ein bisschen von der Häufigkeitsnennung ein bisschen herausragend. Das war einmal die kurzen Nüchternzeiten, die Sonographie, es war die Videolaryngoskopie, es war die Larynxmaske, genau, Larynxmaske in all ihren Variationen und erweiterten Einsatzbereichen. Und Nummer 5 war die Regionalanästhesie eben auch bei Kindern. Ja.
Dass die 10Ns nicht genannt wurden, das wundert mich ein bisschen, ehrlich gesagt. Denn das ist ja das, was bei deiner OP damals gänzlich alles nicht beachtet wurde, also im Vergleich zu den Standards, die wir heute haben.
Ich denke, die 10Ns sind ja also alles Normo, also die sozusagen die 10N-Qualitätsanästhesie ist ja eigentlich ein Schlagwort, was das einfach nur mal sehr einfach und plakativ eben zeigen soll, dass man eben alle Systeme, inklusive natürlich auch dem System Angst, auf Normalität halten sollte, also eine perfekte Homöostase halten sollte. Ich denke, dass es jedem bewusst ist, dass das wichtig ist, aber vielleicht nicht jedem sozusagen als Schlagwort oder als, sagen wir mal, Akronym irgendwie so bewusst ist. Ja.
Lieber Christoph, gibt es noch etwas, was du im Vortrag nicht erwähnt hast oder was dir noch auf den Lippen brennt?
Ich finde es immer sehr interessant, wenn man halt in die Vergangenheit schaut und vielleicht auf den ersten Blick denkt, Menschenskinder, was haben die damals da gemacht? Was sind das für komische Sachen gewesen? Und natürlich muss man sich darüber im Klaren sein, dass auch unsere Vorgänger und Vorvorgänger natürlich immer nach bestem Wissen und Gewissen und nach bestem Stand der Wissenschaft und der medizinischen Kenntnisse gehandelt haben. Natürlich nicht bewusst ein Kind in Gefahr bringen wollten oder schlecht behandeln wollten, sondern sie haben es so gemacht, wie es damals halt möglich war, wie man es damals auch nicht besser konnte oder wusste. Und dessen müssen wir uns natürlich klar sein, dass auch unsere Nachfahren eines Tages uns vielleicht kritisch beurteilen und sagen, okay, wie konnte man im Jahre 2023 so Kinder versorgen? Das finde ich immer ganz beruhigend oder ganz interessant, wenn man einfach die zeitgeschichtliche Perspektive dann mit reinbringt.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Wir berufen uns alle auf Martin Dürr mit dem Anspruch, jeden Tag ein bisschen besser zu sein.
Das ist ein wunderbarer Anspruch.
Super, wir danken dir für dieses kurze Interview und wünschen weiterhin viel Spaß.
Ich danke euch ganz herzlich. Viel Spaß euch auch. Dankeschön.
Ja, jeden Tag ein bisschen besser, bis man Perfektion erreicht hat. Und aus der perfekten Zukunft zurückblickend nach 2023 ist das eine oder andere, was wir heute fabrizieren, bestimmt auch.
Voll retro irgendwann.
Mutet das eine oder andere, was wir hier fabrizieren, wohl auch dann mittelalterlich an. Man weiß es nicht.
Vielleicht. Dann kam der Blick in die Gegenwart. Markus Schreiber hat ein bisschen über die Gegenwart berichtet und den aktuellen Stand zusammengefasst und aktuelle Projekte in der Kinderanästhesie erläutert. Er wiederum hat sich selber als den Gesichtsältesten bezeichnet.
Ja, stimmt.
Das war auch niedlich irgendwie.
Ja, und auch hier müssen wir nicht viel Worte verlieren, weil auch Markus hat sich bereit erklärt, mit uns ein Kurzinterview zu führen. Bitteschön, hier ist es. Uns gegenüber sitzt Markus Schreiber. Und Markus, du hast einen Vortrag gehalten, Kinderanästhesie, Aktuelles und Projekte. Vielleicht starten wir erstmal, indem du dich vorstellst, indem du uns sagst, wer du bist, wo du arbeitest.
Also mein Name ist Markus Schreiber, ich bin Anästhesist, arbeite seit über 35 Jahren an dem Universitätsklinikum in Ulm, war dort Jahrzehnte für den Bereich der Kinderanästhesiologie verantwortlich.
Und du hast dich selber als der Gesichtsälteste vorgestellt, womit du sehr große Lacher im Publikum erzeugt hast. Das war mir sehr sympathisch.
Freddy Schindler war damit nicht so einverstanden, habe ich seiner Gestik entnommen. Ne? Mir hat dein Vortrag sehr gefallen und du hast einen schönen Einstieg gewählt. Und zwar mit dem Bild einer Kuh, die uns symbolisch die Einfachheit der Welt darstellen soll. Wolltest du uns auch damit sagen, dass wir die Dinge vielleicht nicht verkomplizieren sollten und auch Kinderanästhesie auf die Einfachheit reduzieren sollten?
Ich glaube, es ist schon wichtig zu sagen, dass die häufig die einfachen Dinge und die Berücksichtigung einfacher Dinge und einfacher Prinzipien, dass die häufig zum Ziel führen. Und das alles andere, das ist sozusagen die Pflicht. Und viele Dinge, die danach kommen, weisen sich dann als Kühe heraus. Und dann geht es darum, ganz, ganz spezielle Dinge abzuwägen. Aber die einfachen Dinge müssen die Dinge sein, die wir beherzigen müssen.
Also keep it simple and safe.
Das ist der alte Spruch von Robert Simpelmann aus Hannover, muss man sagen. Und den würde ich voll unterschreiben, ja.
Du hast noch ein paar Schlagzeilen genannt, so neueste Forschungsergebnisse aus dem letzten Jahr. Mir ist hängen geblieben zum Beispiel die Anwendung eines Videolaryngoskops unter 6,5 Kilogramm Körpergewicht. Kampfgewicht des Patienten sollte man liberal benutzen. Nitro auf der Haut erhöht die Erfolgsrate für Arterienpunktionen und noch weitere. Was war deiner Meinung nach die wichtigste Studie aber?
Das ist schwierig, weil die wichtigste Studie, glaube ich, das gibt es so nicht, weil das ist eine sehr subjektive und Antwort darauf, ist eine abhängige Frage der Perspektive, weil ja viele Leute mit vielen verschiedenen Dingen konfrontiert sind. Leute, die keine Arterien legen, für die spielt das Legen einer Arterie keine Rolle. Und deswegen glaube ich, man muss immer den Gesamtkontext betrachten. Und es sind viele Dinge, die wir alle schon lange wissen und aber zu Hause umsetzen müssen.
Du hast gesagt, dass es einen Trend gibt von der inhalativen Anästhesie hin zu einer total intravenösen Anästhesie. Und du hast eine interessante Studie vorgestellt von James Morse, der in Pediatric Anesthesia veröffentlicht hat. Und da ging es um die einzelnen Propofol-Konzentrationen und die Aufwachzeiten unter anderem, die nicht korrelierten. Also das, was die Pumpe uns verspricht, hält der Patient nicht.
Also bei kleinen Kindern ist die TCI, verspricht sie eine Sicherheit, die sie nicht bieten kann. Und das ist mit einer der Aufgaben, die wir für die Zukunft mitnehmen müssen, dass wir uns überlegen müssen, wie können wir intravenöse Anästhesie noch besser steuerbar machen. Es ist ja vieles auch davon abhängig, was ich an Co-Medikation, das habe ich ja unterschlagen, also das wäre sonst eine unendliche Geschichte, ist ja vieles von Co-Medikationen abhängig, wie gut etwas steuerbar oder nicht steuerbar ist. Propofol ist gut steuerbar, aber die Konzepte, die Modellierungen sind umso schlechter, je kleiner unsere Patienten werden, die damit betreuen wollen.
Welche Altersgrenze würdest du
wählen? Also ich hab ja in meinem Vortrag, glaube ich, gesagt, irgendwie so ab zwischen 6 und 8 Jahren, da haben wir dann schon Modelle, Schniedermodelle beispielsweise, die relativ stabil und robust sind. Wir wissen heute, dass die kontextsensitiven Halbwertszeiten auch bei Kleinkindern relativ stabil und nicht anders als beim Erwachsenen verlaufen. Es scheint also die Clearing-Situation scheint matur zu sein, sodass wir davon ausgehen können, dass alles, was wir über Kleinkindalterbereich haben, vernünftig damit arbeiten können. Es gilt jetzt nochmal darauf zu schauen, was gibt es für Bewertungsmaßstäbe, wie ich habe genannt BIS, Narcotrend, mit denen wir sozusagen zusätzlich zum TCI-Modell auf der einen Seite unsere Narkosetiefe anpassen können, überwachen können.
Spannend. Noch viele Aufgaben, also die vor uns liegen. Gibt es etwas, das du uns noch sagen möchtest, was du im Vortrag nicht erwähnt hast?
Oh, das ist natürlich bei dem Thema eine schwierige Frage, weil es gibt ja sehr viele Dinge, die uns umtreiben. Und ich glaube, eine Sache, die uns wirklich umtreibt und an der wir arbeiten müssen, das wird wirklich sein, das darüber nachzudenken, wie setzen wir praktisch Erkenntnisse, die wir seit langer Zeit haben, um bei uns zu Hause, also vor Ort. Also wie schaffe ich es, Dinge, von denen ich von vielen gehört habe, dass sie funktionieren, wie kriege ich sie bei mir sozusagen im Hause implementiert? Ich denke, das ist eine Herkulesaufgabe, das ist eine Sisyphusaufgabe, und das erachte ich für das Wichtigste, muss ich sagen. Und vielleicht ein zweites Wichtiges ist, wie schaffen wir es unter diesen Randbedingungen, die wir haben, gute Ausbildung zu gewährleisten, sodass wir zu jedem Zeitpunkt, an jedem Ort in unserem Haus eine sichere Narkose für unsere Kinder gewährleisten können.
Da sind wir wieder bei der Einfachheit der Welt. Eigentlich wissen wir schon alles, wir müssen nur die PS auf die Straße bringen. Ja?
Super, dann bedanken wir uns mit Vollgas bei dir, dass du dir Zeit genommen hast und genieße genauso wie wir gerne weiter diesen schönen Kongress hier.
Dankeschön.
Ja, was wir euch nicht erwähnt haben, ist, dass er während seines Vortrags, und da waren wir beide sehr überrascht, Gordon, unseren Kinderanästhesie-Talk.
Das war abgefahren, ne? Da macht er eine Folie auf, wir haben wirklich von nichts gewusst und auf einmal sehen wir einen Screenshot von unserer Homepage und dann hat er auf einmal ein Plädoyer losgelassen bezüglich des Engagements von Einzelnen, die Kinderanästhesie dann auch vorantreiben mit ihren Projekten und er hat halt uns damit gemeint. Das war krass. Das war wirklich extrem, extrem rührend.
Ja, es war auch ein komisches Gefühl, was sich in mir ausgelöst hat. Das habe ich so in der Form noch nie gespürt. Und mir war auch gar nicht so bewusst, dass wir so eine Außenwirkung haben. Also, dass es sogar bis nach Bayern geht.
bis in die Berge. Ja. Nein, aber, tatsächlich ist unsere Selbstwahrnehmung eine andere, haben wir festgestellt.
Ja, ne? Auf jeden Fall.
Wir sind einfach zwei Typen, die gerne darüber plaudern und andere bringen dem Projekt eine Wertschätzung entgegen, die wir uns nicht hätten träumen lassen.
Ja, genau. Und wenn ich ehrlich bin, das hat mich nochmal sehr motiviert, auch weiterzumachen. Also nicht, dass ich daran gedacht habe, aufzuhören, aber man muss ja mal so kritisch auch beurteilen, was man macht. Das hat ja auch schon einen gewissen Preis, den wir hier machen. Schönen Grüße an meine Frau an der Stelle.
Danke, dass du ihn mir noch nicht weggenommen hast.
Genau.
Aber ich sitze auch manchmal vor dem Schreibtisch und fluche, ne, und denke, Alter, ich bin so müde, ich will jetzt einfach nur schlafen. Ich weiß aber, wir müssen jetzt das hier noch machen, sonst haben wir Probleme mit unserem Zeitplan. Aber tatsächlich so Tage wie heute sind dann der Motivationsschub fürs nächste halbe Jahr.
Brot für unseren Hunger.
Wie du es immer gerne sagst, genau. Ja.
Dann kam Karin Becke. Sie,
leider kam sie ja nicht. Ne?
Ja, sie hat sich zugeschaltet, ne, und sie hat dann in die Zukunft geschaut wiederum. Ne? Aber sie hat einen schönen Eröffnungszug gemacht, wie ich finde. Sie hat ChatGPT gefragt.
Was ist das?
Das ist diese künstliche Intelligenz, der du Fragen stellen kannst und dann...
Also wie, hey Google, wie ist das Wetter heute?
Ja, nur halt mit irgendwelchen Algorithmen, die wer auch immer versteht. Naja, jedenfalls hat sie die künstliche Intelligenz gefragt, was ist die Zukunft der Kinder für sie? Und das Erstaunliche war, dass die Antworten ziemlich klug waren und auch relativ richtig so, ne?
Die waren sogar besser als die Antworten, die von den Fachleuten vom Arbeitskreis, die gleichen Fragen bekommen haben, gegeben wurden. Denn die künstliche Intelligenz hat gleich an erster Position personalisierte Medizin genannt, also Genetik, Biomarker und sowas. Und das ist ja eigentlich krasser Scheiß, wenn man so möchte. Ne? Mhm. Und da hat aber keiner von den Fachleuten dran gedacht, weil das vielleicht noch zu weit weg ist, noch zu viel Zukunftsmusik.
Ja. Karin merkt man ja auch an, dass sie sich politisch engagiert. Sie hat auch über die Standorte wieder gesprochen, über Zentren, die es möglicherweise geben sollte und hat auch einen schönen Vergleich gemacht, den sie wiederum auch zitiert hat. Aber es ging jetzt ganz konkret um Kinderkardiozentren, wenn ich mich richtig erinnere, und um sogenannte Superkrankenhäuser. Und dann gibt es ein einfaches Rezept, wie man das etablieren könnte, dass es Kinderkliniken und Kinderzentren gibt. Man macht einfach dort Kinderzentren, wo es IKEA-Standorte gibt. Und wahrscheinlich wird man dann eine gute homogene Verteilung haben. Fand ich halt ganz gut.
Das war eine gute Idee, ne? Weil die Überlegung dahinter ist, dass auch IKEA ja möglichst kurze Wege zu den Familien, die eben auch die medizinischen Leistungen in Anspruch nehmen würden, bietet. Und das sozusagen als Referenz zu nehmen, als Vorauswahl, fand ich genial. Ja. Und sie hat eben auch von dem Kostendruck in den Kliniken gesprochen und dass die Qualität und die Effektivität und die Effizienz, die ja von uns gefordert wird und die wir natürlich auch an den Tag legen möchten, nicht abgebildet wird in der Bezahlung, dass sich das ändern muss. Die Bezahlung muss so passen, dass wir Qualität auch bringen können. Denn wie das so ist, wenn man wirklich Lebensmittel einkauft, kannst du kein gutes Essen kochen.
Korrekt. Ja, und dann kam schon der zweite Block nach der ersten Pause. Der hieß Anästhesie 1.
Da hätte man doch einen Trommelwirbel vielleicht vorschalten sollen.
Aber man kann sagen, der erste Block Anästhesie 1 hatte so mit, eigentlich gar nicht mit Anästhesie an sich zu tun, also mit Narkosemitteln, sage ich jetzt mal, aber mit dem Drumherum. Und zwar ging es viel um Temperatur und Lärmbelästigung im OP. Der erste Referent war Markus Nemeth aus Göttingen und er hat über Folgen von Hypo- und Hyperthermie gesprochen.
Und auch den haben wir interviewt und bitteschön, hört ihm zu. Jetzt sitzt Markus neben uns, Markus Nemeth aus Göttingen. Markus, erzähl doch mal.
Wer bist du denn? Mein Name ist Markus Nemeth, ich bin Anästhesist und Kinderarzt. Und komme aus Göttingen, arbeite dort an der Universitätsmedizin und bin dafür für den Bereich der Kinderanästhesie zuständig.
Single oder nicht Single?
Das war ein Scherz. Das hat mich auch gerade überrascht. Aber ihr macht so selten Scherze. Ja?
Was? Ich mache selten Scherze? Ja. Ich traue mich immer nicht. Ich bin mal so eingeschüchtert von dem hochwertigen Publikum, was wir hier haben. Deswegen denkst. Aber du hast einen Vortrag gemacht über Hypo- und Hyperthermie. Und was sind Daten, die du gerne noch haben wollen würdest, um Fragestellungen diesbezüglich noch besser beantworten zu können?
Es gibt, was den Bereich betrifft, kaum Daten bei Kindern. Insofern gäbe es da eine Menge zu tun. Insbesondere, denke ich, ist es erforderlich, Evidenz zu stärken hinsichtlich des, wie machen wir unser Wärmemanagement. Also wir haben hervorragendes Equipment, sehr effektiv. Nur wie setzen wir dies sinnvoll ein, um einen Steady-State-Temperaturverlauf zu erzielen, der sowohl Hypo- als auch Hyperthermie vermeidet. Da gibt es keinerlei Empfehlungen, weder in Leitlinien noch in irgendwelchen Publikationen. Und ich denke, das ist ein wichtiges Thema, was wir in diesem Gebiet noch adressieren müssen.
Da könnte ich mir vorstellen, das kann auch sehr anspruchsvoll sein, je nachdem, welche OP auch gerade durchgeführt wird.
Genau, das hängt von verschiedenen Faktoren ab, von der Art der Operation natürlich, auch von des Patientenkollektivs. Wenn man eben zwei Risikoprofile kombiniert, also Frühgeborenes und Baucheingriff, dann potenziert sich das natürlich nochmal. Also sicherlich ist das herausfordernd, aber ich denke, wir würden schon einen großen Schritt vorankommen, wenn wir das für den gewöhnlichen Eingriff beim gewöhnlichen Kind herausfinden könnte, was die optimalen Einstellungen sind.
Als ich das Thema gelesen habe, dachte ich, naja klar, jetzt kommt wieder der erhobene Zeigefinger, lass die Kinder nicht auskühlen, ja, Hypothermie als Problem, aber, und das habe ich heute gelernt, das scheint gar nicht das schwerwiegende Problem im Temperaturmanagement zu sein. Wir lassen die Kinder gar nicht auskühlen, wir überwärmen sie.
Ja, diese Beobachtung haben wir bei Studien zur Temperaturmessung auch gemacht. Und wenn man sich mal umhört bei ExpertInnen, die teilen im Prinzip genau dieselbe Beobachtung, dass bei der Verwendung von modernen konvektiven Wärmesystemen heutzutage erfreulicherweise die Hypothermie ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Aber wir müssen enorm aufpassen, dass wir keine iatrogene Hyperthermie verursachen. Da ist es natürlich elementar, die Körperkerntemperatur interoperativ kontinuierlich zu messen, um dieser Gefahr, die wir in unserer Untersuchung in einem Modell nachweisen konnten, eben zu minimieren.
Welche Probleme stehen denn für dich im Vordergrund durch iatrogene Hyperthermie?
Als allererstes steht für mich im Vordergrund die Nichtmessung der Temperatur. Auch aus eigener Erfahrung bin ich das ein oder andere Mal hinzugezogen worden, gerade bei Eingriffen im HNO- oder Mund-Kiefer-Gesichts-OP-Bereich, wo Kinder bei mehrstündigen Operationen aus unerklärlichen Gründen tachykard und hypertensiv wurden und man die Narkose vertieft hat und dann fragte, hast du noch eine Idee? Und als ich mir den Monitor angeschaut habe parallel die Wärmeeinstellung beim konvektiven Luftwärmer, die auf volle Pulle stand, habe ich gedacht, hast du denn schon mal die Temperatur gemessen? Und wenn dann Temperaturwerte von über 39 Grad gemessen werden, dann kommt man schnell auf den Grund, warum das Kind tachykard ist.
Ja, schönes Beispiel aus der Praxis und was auch mal zeigt, wie wichtig das eben ist, eine Messung zu machen und dann sich um die Hypo- und Hyperthermie zu kümmern. Gibt es noch eine Message, die du gerne auch loswerden möchtest, die du im Vortrag nicht den Zuhörenden mitteilen konntest?
Hier hat mich eine Nachfrage aus dem Auditorium nachdenklich gestimmt, wie es sich mit der Temperaturmessung und der Wärmetherapie während einer MRT-Untersuchung verhält. Und auf diese Frage konnte ich keine zufriedenstellende Antwort geben, weil einerseits dass eine technische Herausforderung ist, während einer MRT-Untersuchung die Temperatur zu messen, andererseits auch eine Wärmetherapie durchzuführen und es zudem auch widersprüchliche Aussagen dazu gibt, welches Risiko hinsichtlich einer Temperaturstörung bei einer MRT-Untersuchung besteht, weil einerseits es die Ansicht gibt, dass während einer MRT-Untersuchung Wärme entsteht und die Hypothermiegefahr gering ist. Andererseits mir aber auch einige Fälle bekannt sind, wo Kinder nach MRT-Untersuchung mit einer schweren Hypothermie im Aufwachraum lagen.
Tja, siehst du, Markus, da hast du gleich neue Aufgaben für dich gefunden, wie du, sodass wir in einem zukünftigen Gespräch über vielleicht dieses Forschungsfeld nochmal sprechen können.
Absolut.
Ja, lieber Markus, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für unser Quick-Interview.
Ich danke euch. Vielen, vielen Dank.
Und viel Spaß beim Kongress weiterhin.
Der Vortrag im Anschluss wurde von Daniel Schmidtke gehalten. Und da ging es um die technischen Voraussetzungen und auch die Möglichkeiten, die wir haben, um Kinder perioperativ zu wärmen. Da hat er ganz klar gesagt, er schlägt kein System vor. Quasi war die Quintessenz seines Vortrags. Schaut euch euer Krankenhaus an, schaut euch eure Bedürfnisse an und wählt das entsprechende passende Tool dazu aus. Wichtig ist, messt die Temperatur und haltet die Kinder in einem normothermen Korridor.
Ganz genau. Dann kann man sehr heiterer Vortrag von Dr. Carsten Engelmann, Lärmbelästigung am Arbeitsplatz. Ich lese hier gerade meine Notizen dazu durch und muss schon schmunzeln, wenn ich die lese. Ich kriege auch den Kontext nicht mehr zusammen, in welchem Zusammenhang er das gesagt hat. Aber er hat zum Beispiel solche Sachen gesagt wie, Chirurgie ist eher so wie Backen und Anästhesie ist eher so wie Kochen. Aber wie gesagt, in dem Zusammenhang mit der Lärmbelästigung kann ich es gerade schwer zuordnen.
Schön, dass wir darüber gesprochen haben.
Ja, aber ja, war sehr schön. Ja, in seinem Vortrag ging es halt, wie gesagt, um Lärmbelästigung am Arbeitsplatz, wie sie eine Studie entwickelt haben, um das eben zu messen, welche Auswirkungen das hat auf das OP-Team und auf den Stresslevel vom Team und ob man das durch Maßnahmen senken kann und wie es halt immer so ist, wenn man etwas bewusst macht, dann kann man auch den Lärmpegel senken. Aber wenn man dann das nicht regelmäßig sozusagen ins Gedächtnis ruft, dann verblasst das auch wieder und dann vergisst man diese Effekte. Und ja, das ist dann auch schön so ein bisschen sarkastisch gesagt. Naja, manchmal kommt dann halt eine E-Mail von der Teppichabteilung, auch so ein Stichwort, das ich mir aufgeschrieben habe, also vom Vorstand oder von irgendwelchen Leuten, die dann sagen, ja, wir machen jetzt das so und so. Und denkt man sich, ja, okay, machen wir so und so. Aber nach 2-3 Wochen, kennst du doch Gordon, macht man das dann doch nicht mehr. Ne? So ist es ja leider oft, weil eben das verblasst irgendwie. Diese Message kommt halt irgendwie nicht an. Also man muss auch, und das fand ich wiederum eine sehr kluge Take-Home-Message für mich persönlich, wir müssen dafür sorgen, in der Forschung, dass Monotonie nie Überhand gewinnt. Ne? Und das ist ja, wir sind ja hochgradig gefährdet, in der Anästhesie Monotomie zu erfahren. Ja.
Und dass Empfehlungen irgendwie nachvollziehbar und sinnvoll sind, damit sie auch umgesetzt bleiben.
Genau.
Denn wenn sich etwas nicht bewährt, dann wird es wieder abgeschafft.
Korrekt. Und dann gab es Mittagspause. Und was gab es in der Mittagspause?
Currywurst. Aber mal im Ernst, einem Berliner eine Kölner Currywurst zu servieren, das ist schon mutig. Das ist schon mutig. Aber die war gar nicht so schlecht, muss ich sagen.
Ne? Okay. Ich bin nicht so der Currywurst-Expertin.
Lebt doch nicht mehr in Berlin. Grundnahrungsmittel.
Das diskutieren wir in einem anderen Podcast vielleicht.
Ist keine Aussage über Fleischkonsum, ne? Denn die gab es auch in einer veganen Variante, was ich sehr fortschrittlich fand.
Wirklich? Aber
ich habe von Jost Kaufmann auch nichts anderes erwartet. Hast du die nicht gegessen?
Nein, ich habe einfach die bekommen, die ich bekommen habe. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, dass es eine Variante gibt.
Ich muss nicht drüber nachdenken, aber fragen. Hättest du mich gefragt.
Du musst besser auf mich aufpassen, Gordon. Ja,
das hat mir deine Frau auch gesagt.
Dann kommen wir zum nächsten Punkt.
Anästhesie 2 und jetzt kommen die...
Jetzt ging es so um Skills, ne?
Unter anderem, also es ging um Satellitenskills, würde ich sagen. Ja? Also es ging jetzt nicht um das Management von Maßnahmen der Kinderanästhesie, sondern eher so ein bisschen das Drumherum, Fehlermanagement. Von den Großmeistern persönlich vorgetragen, von Ehrenfried Schindler, von Jost Kaufmann. Und an Freddy Schindler haben wir uns natürlich gleich rangehangen nach seinem Vortrag und wir haben über Fehlermanagement gesprochen. Hört euch das an.
Genau. Und diesmal geht es nicht um Camping, sondern um Fehlermanagement. Lieber Freddy, schön, dass du bei uns bist. Aufmerksame Zuhörer und Zuhörerinnen kennen dich schon, aber kannst du dich bitte noch mit deinen eigenen Worten einmal kurz vorstellen?
Ja, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich wieder bei euch sein darf. Ist immer wieder erfrischend und schön, mit euch zu reden. Mein Name ist Ehrenfried Schindler. Ich bin Kinderanästhesist an der Universitätsklinik in Bonn. Mache seit 30 Jahren nichts anderes als Kinderanästhesie und bin dort Sektionsleiter.
Ich bin gerade wieder 3 Zentimeter geschrumpft, mindestens.
Sieht man optisch nicht.
Bei so einer Veranstaltung wie hier wird man wieder ehrfürchtig, ja, weil man so überladen wird, dass man die eigene Existenzberechtigung in Frage stellt.
Ja? Naja, also ich glaube, wir haben dieses Jahr wirklich ein ganz gutes Programm zusammengestellt und irgendwie haben wir relativ Glück gehabt, dass die Vortragenden sich auch sehr gut ergänzt haben bis jetzt. Also es hat mir gut gefallen.
Das war ein guter Einstieg auch in das Thema, was wir hatten. Du bist hier eingeladen worden, um über Fehlermanagement zu sprechen. Darüber hast du auch einen Vortrag gemacht und mit deiner 30-jährigen Expertise kannst du uns sicherlich viel über Fehlerkultur erzählen. Was ist die Take-Home-Message aus deinem Vortrag gewesen?
Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man zu einer Kultur kommen muss, dass man in der Lage sein kann, Fehler auch zuzugeben. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man nicht individuelle Fehler anprangert, sondern dass man versucht, das System sicher zu machen, sodass individuelle Fehler nicht zur Katastrophe führen. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, was wir schaffen müssen.
Du hast einen schönen Fall mitgebracht, den du hier vorgestellt hast, wo es um eine schwierige Oxygenierung bei einem Säugling geht, also ein Problem, das uns allen, die wir Kinder als sie machen, wohl auch bewusst und bekannt ist. Und die Quintessenz war, dass die unmittelbar Beteiligten eigentlich nichts falsch gemacht haben. Und trotzdem ist es zu diesem dann auch glimpflich ausgegangenen, aber doch schwerwiegenden Zwischenfall gekommen. Wie passt das zusammen? Also wo ist denn dann der Fehler, wenn es nicht die Menschen sind, die Fehlhandlungen begehen?
Na, der Fall, den ich geschildert habe, den haben wir ja mit den Mitteln der Root-Cause-Analyse, also eben zu Deutsch Ursachenanalyse, versucht aufzuarbeiten. Das heißt, man versucht den Fall dann grafisch im Rahmen eines Zeitstrahls sozusagen aufzubauen, um dann eben unemotional über das Thema sprechen zu können. Und dann versucht man, einzelne Schritte zu identifizieren, wo einfach Probleme aufgetaucht sind. Und das sind nicht individuelle Probleme, sondern das sind oft institutionelle Probleme. Also, dass zum Beispiel das passende Material nicht dafür da war, dass das der Säugling in einer Umgebung operiert wurde, wo eigentlich nur Erwachsene operiert werden, dass vielleicht kein Algorithmus für den schwierigen Atemweg da war und, und. Also ich versuche immer zu sehen, wo ist das System lückenhaft? Warum ist es zu dem Zwischenfall gekommen? Denn die beteiligten Personen waren allesamt hochqualifiziert. Und das war einfach die Verkettung von eben Problemen, die man identifizieren muss und dann abstellen kann.
Das war gerade so geballt, dass es quasi alle Fragen, die ich hatte, so einen Satz beantwortet.
Aber denkt an eine Sache, Thema Magensonden. Also da gibt es einen ganz schönen Fall, wo ein Student dann bei der Famulatur oder im PJ diese Nierenschale in die Hand gedrückt hat, 3 Spritzen drin und dann geh mal zu dem Kind in Zimmer 5 und spritz dem das. Der ist da rein, nimmt die Spritzen, ne, das waren übrigens diese 2 Milliliter Spritzen mit dem roten oder blauen Stopfen vorne dran, der setzt das auf den 3-Wege-Hahn und injiziert das. Das Kind kriegt eine schwerste Sepsis und stirbt da dran. Warum? Weil das waren orale Medikamente, die der in die Magensonde geben sollte. Und das ist eben auch wieder ein Punkt, natürlich hat er das gemacht, aber diese Spritzen hätten gar nicht so aufbereitet werden müssen, sondern, und das haben wir ja heute, wir haben Magensondensysteme, die non-Lyrlock sind, das heißt, du kannst gar nicht mehr normale Spritzen da reingeben, du musst Magensondenspritzen haben, die dann auch auf die, und das ist ein gutes Beispiel dafür, dass ein System sicher sein muss, dass solche Verwechslungen erst gar nicht passieren dürfen.
Und in unseren Köpfen müssen wir davon abkommen, die Personen, die am Sharp End sitzen, also an der Schnittstelle System oder Maschine und Patient, die vielleicht noch einen Stein des Anstoßes geben, noch eine Fehlhandlung begehen, die dann zu einer Katastrophe wird, aufhören mit dem Finger auf die zu zeigen, weil die in der Regel am wenigsten dafür können, sondern sie sind sozusagen die Bugwelle, die das System an möglichen Komplikationen vor sich herschiebt.
Ganz genau. Ja.
Während des Vortrags haben Gordon und ich uns auch mal kurz angeschaut und kurz diskutiert, was mit dieser Kollegin dann passiert ist. Und ich hatte den Eindruck, dass ihr sie, dass ihr euch vor die gestellt hat, also du dich, dass sie vor sie gestellt, hast sie nicht getadelt, sondern einfach ja, sie beschützt und ihr auch klar gemacht, dass es nicht ihr persönlicher Fehler war. Und das ist eine gute Fehlerkultur in meinen Augen. Aber wie bekommen wir alle ins Boot? Denn ich denke mir, so eine Fehlerkultur ist nur dann gut, wenn wirklich alle in dieser Kette mitmachen und eine Kette ist eben nur so stark wie das schwächste Glied. Also was muss passieren, um diese Fehlerkultur breitflächig in alle Disziplinen zu etablieren?
Ja, das ist eine sehr gute Frage.
Vielen Dank.
Ich glaube, es ist ein Top-Down-Thema. Das heißt, das Krankenhaus oder die Institution, in der ich mich bewege, muss willens sein zu sagen, wir wollen zu einer offenen Fehlerkultur kommen. Das ist das A und O. Wenn das die Institution nicht will, hat man es als Einzelner oft schwer. Und dann sind es natürlich auch Initiativen, glaube ich, von Einzelnen, die sowas dann fördern. Was die Fachgesellschaften machen müssen, und das tun wir ja eigentlich auch, ist eben Tools zur Verfügung zu stellen, wie CIRS-Systeme, wie solche Vorträge, Kurse, psychologische Unterstützung, Debriefings. Ich glaube, das sind alles Dinge, die dazu beitragen können, M&M-Konferenzen eben, um zu so einer Fehlerkultur zu kommen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist das Bewusstsein, und das Bewusstsein ist da.
Das ist ja so oft so, ne? Dass man einfach ein Bewusstsein dafür schaffen muss, den Raum anbieten muss, und dann geht das schon.
Na, und wir müssen auch halt auch Tools haben, um sowas machen zu können. Und ich glaube zum Beispiel wirklich so eine Root-Cause-Analyse ist ein ganz gutes Tool und einfach vor allen Dingen auch.
Und dahin zu kommen, ist vielleicht auch ganz gut, so eine Gruppendynamik auszunutzen, indem man selber vorlebt. Und wenn man dann sieht, jemand sagt, hey, ich habe einen Fehler gemacht und das ist das passiert und macht nicht den gleichen Fehler, dann fällt es dem Nächsten leichter, auch darüber zu sprechen. Ja, klar. Und das ist ja sozusagen das, was so einer Root-Cause-Analyse überhaupt zugrunde liegt, dass man überhaupt das anstößt, darüber zu sprechen.
Ja klar, weil wenn jemand kommt und sagt, ich habe das und das falsch gemacht, sagst du natürlich nicht, oh, toll, gut, dass das passiert ist, aber du sagst auf jeden Fall, ich bin super froh, dass du mir das gesagt hast, weil das verhindert alles andere. Und da kann man schon, glaube ich, viel mit erreichen.
Lieber Freddy, gibt es noch etwas, was du sagen möchtest, was du in deinem Vortrag nicht platzieren konntest?
Also zum Thema Kommunikation eigentlich nicht. Ich glaube tatsächlich, das lernen wir ja nicht im Studium. Wir lernen ja Medizin, Anatomie, Physiologie und so weiter, aber wir lernen wenig Selbstreflexion und Führung. Das müsste, glaube ich, im Studium ein bisschen mehr Berücksichtigung finden.
Dafür kann ich dir nur danken, dass du das als Schlusswort gewählt hast.
Vielen Dank.
Herrlich, der Vortrag. Ich kann es nicht ganz so nachmachen, aber
ich höre ihm so gern zu. Und das war auch ein Feedback, was wir bekommen hatten nach der ZVK-Arterien-Folge mit ihm, dass man uns gesagt hat, man, dem kann man richtig gut zuhören und das hat richtig Spaß gemacht, ihm zu folgen. Abgesehen von den Inhalten war das irgendwie, naja, so eine rheinische Frohnatur,
ja, die man gerne zuhört. Das, ne? Und er hat ja auch während der anderen Vorträge immer wieder sich so eingebracht und er hat so ein Entertainment-Talent, muss man ehrlich sagen. Ne?
Und was noch hängen geblieben ist, die Geschichte, dass er in dem Sommerurlaub im Lago Maggiore am See mit seinem Camper Karim Becke getroffen hat, auf dem gleichen Campingplatz. Da muss ich wirklich schmunzeln. Also ein kleiner Geheimtipp.
Die Welt ist klein. Ne? Welt,
wenn ihr kinderanzyklopische Nachbarn haben wollt, ja, dann fahrt auf den Campingplatz in Lago Maggiore.
Sieht so aus, ja. Also man das machen müsste. Dann kam Jost Kaufmann auf die Bühne. Heimspiel für ihn. Er hat sich sehr gefreut, da zu sein. Und hat über Fälle mit katastrophalem Ausgang berichtet.
Klingt erstmal nicht so nett.
Nee, das war so ein Downer irgendwie.
Ja.
Aber er hat es ganz gut gemacht.
Er hat vor allen Dingen uns vor Augen geführt, dass der Mist überall passiert. Der Mist passiert nicht nur in den ambulanten Praxen, was ja immer sehr medial aufgearbeitet wird, schon wieder 90 tote Kinder beim Zahnarzt in einer Woche, sondern er hat die Beispiele von Fällen mit tödlichem Ausgang aus dem Referenzkrankenhaus der Welt, aus dem Boston Children's Hospital gewählt. Fand ich sehr sympathisch, auch wenn das kein bisschen besser macht, aber zu zeigen, auch den Großen passiert Mist. Und die zweite Aussage war, dass es immer die gleichen banalen Fehler sind. Also wir reden jetzt nicht über katastrophale Ausgänge bei allen Lungenventilationen bei der Ductus Butali Ligatur, sondern es ist immer das Gleiche. Es wird schlecht ventiliert, es wird schlecht der Blutdruck kontrolliert und eingestellt.
Keine Pulsoxy gemessen.
Ja,
banale Sachen.
Es ist ganz häufig eine schlechte Qualität bezüglich der Qualifikation des Personals oder auch der Menge an Personal für die Aufgaben und der Geräte, die einem schlechten Outcome zugrunde liegt.
Und da gab es so einen kleinen Themensprung, aber der auch sehr interessant war. Er hat so mit Mythen aufgeräumt in der Medizin und am Ende ging es, wenn man es zusammenfasst, immer um schlechte Zitate. Ja. Gordon, können Kinder schlucken und atmen zugleich?
Also sie können schlucken, sie können atmen. Und seit heute weiß ich, dass das, weil wir es, obwohl wir es alle gelernt haben, nicht gleichzeitig funktioniert. Es geht nicht. Kann man messen, kann man beweisen. Und es ist auch nach der Erstveröffentlichung ein paar Jahre später schon widerlegt worden. Aber das ist dann nicht mehr durchgedrungen. Und seitdem glauben wir alle, Säuglinge können trinken und atmen gleichzeitig.
Das ist eben nicht so.
Nein.
Genau. Wichtige Message. Und dann Mythos Lidocain. Kann man das geben vor der Anlage eines intrauterinen Zugangs? Ich wusste das nicht, ob man es machen kann oder nicht. Ich hätte das eventuell gemacht, aber
der ERC lehrt es, dass man nach der Anlage einer Knochenkanüle dann den Injektionsschmerz mit Lidocain nimmt.
Richtig. Und die Frage ist halt, woher kommt diese Empfehlung oder diese Evidenz? Und die Antwort ist, es gibt keine. Punkt.
Genau.
Ganz einfach. Es gibt einfach keine. Und Jost hat sogar die Erfahrung, dass wenn man das gibt, dass es gar nicht wirkt.
So, also man kann damit durchaus Kinder umbringen, aber man kann keine vernünftige Analgesie nach einem intrauterinen Zugang machen.
Richtig. Und der dritte Punkt, den er noch erwähnt hat, war, dass auch die Leitlinien zum Teil Zitate bringen von Studien, die manchmal gar keine Studien sind, sondern nur Case Reports oder eben auch den Inhalt gar nicht wiedergeben, weswegen sie zitiert wurden.
Das habe ich heute gelernt tatsächlich und daran merkt man, dass wir, oder ich spreche nur für mich, eher Anwender bin und kein Wissenschaftler. Du bist auch Wissenschaftler, du forschst auch und hast deine Studienprojekte und kennst dich halt mit diesem organisatorischen Hintergrund besser aus als ich. Und ich habe gedacht, naja, AWMF-Leitlinie ist so,
das wird schon stimmen,
das wird passen. Aber AWMF führt überhaupt keine inhaltliche Kontrolle durch, sondern die sind nur dazu da, die Qualität für die Prozesse im Rahmen der Leitlinienerstellung sicherzustellen.
Genau,
und die Standards.
Aber es gibt keine Kontrolle quasi der.
Der Inhalte.
Der Güte, genau, der Inhalte.
Genau, die inhaltliche Kontrolle obliegt nur der Fachgesellschaften durch ihre Abgesandten, also die Reviewer sozusagen.
Genau, die beauftragen jemanden.
Ja.
Und da hat dann auch Jost ganz passend und sehr scharf auch gesagt, wenn man, ich hoffe, ich zitiere das jetzt so sinngemäß, wenn man eben eine habil machen möchte oder Abgesandter ist, eben um eine Leitlinie zu schreiben oder ein Paper, dann soll man das sein lassen, wenn man dafür grundsätzlich persönlich, also personell nicht gemacht ist.
Wenn du noch nicht bereit bist, irgendwie 50 Artikel zu reviewen mit der gleichen Konzentration und dem gleichen Tiefgang, dann solltest du es einfach lassen.
Ja.
Also wenn du nicht bereit bist, die Qualität an den Tag zu legen, und da hat er so ein paar Dinge aufgedeckt, die mich sehr erschrocken haben, wo er die Quellenangaben einer Leitlinie auseinandergepflückt hat und direkt in die Quelle gegangen ist und geschaut hat, was sagt denn diese Quelle jetzt aus? Bestätigt sie denn das, was jetzt in dem Abschnitt der Leitlinie damit belegt werden soll?
Ja.
Und er hat ein paar sehr plakative, erschreckende Ergebnisse gezeigt, wie zum Beispiel, dass eine Studie, die den Zusammenhang zwischen Delir und Midazolamgabe belegen soll, tatsächlich genau die widersprüchliche Aussage belegt hat, die aber die Leitlinie daraus abgeleitet hat. Also die Leitlinie sagt, weniger Midazolam ist besser als Delirprophylaxe oder gar kein Midazolam, aber in der Quelle stand, dass die Patienten, die Midazolam bekommen hatten, weniger Delir hatten. So, also
ja.
Das hätte ich niemals für möglich gehalten.
Ich
oder
auch nicht. Ja.
In einer Quelle genau zu diesem Thema, die hat Midazolam gar nicht untersucht. Da ging es um Alpha-2-Mimetika und Midazolam, das hat er schon aufgereitet, indem er quasi in dem Gesamttext nach dem Wort Midazolam gesucht hat.
Es kam kein einziges Mal schon vor. Ja, das ist echt verrückt. Also ich meine, dadurch, dass wir jetzt auch viele Vorträge gemacht haben in den letzten Monaten, habe ich auch viel gelesen und auch genau das nachkontrolliert. Was sind denn die Primärquellen sozusagen von diesen Zitaten aus den anderen Papers, die wir geholt haben? Und ich habe gedacht so, vielleicht lese ich die Paper nicht richtig, aber jetzt bin ich ein bisschen motivierter. Und jetzt fühle ich mich ein bisschen bestätigt von Jost, dass es tatsächlich oft einfach nur Quatsch ist, was da steht.
Ja.
Ne? Und ich habe auch den Eindruck, dass viele oder große Leitlinien einfach viele Zitate ranklatschen am Ende, die, von denen ich immer gedacht habe, dass sie wirklich gut reviewed sind. Und ich glaube auch, dass es in den meisten Fällen der Fall ist. Aber trotzdem sollte man im Zweifelsfall doch mal selber nachschauen, ob das die Aussage dahinter stimmt, besonders wenn sie so, wenn man sie gar nicht belegen kann oder widerlegen kann, also wenn man gar kein Gefühl dafür hat. Ne?
Am Ende ist es so wie bei uns, da sitzt ein frustrierter, übermüdeter Familienvater abends um 10 an seinem Schreibtisch und denkt sich, oh, Hunger habe ich auch noch und oh, das passt schon. Ja?
Ja.
Und dann wird es durchgewunken und dann kommt sowas zustande. Ne?
Also vermutlich, ja.
Message ist, seid wachsam, auch wenn es um Leitlinien geht, es lohnt sich immer an die Quelle zu gehen.
Ja, und wir müssen vielleicht auch dran denken, ob es nicht irgendwelche institutionellen Strukturen geben muss, die, ich sag jetzt mal, die Paper-Polizei spielen. Ja?
Hat er auch angeregt.
Mhm. Ist auch richtig so wahrscheinlich. Weil ich meine, eine Leitlinie hat ja auch eine riesen Konsequenz irgendwie für viele Behandler einfach, ne? Die verlassen sich einfach drauf. Und wenn die Datenlage dünn ist, dann kommt Quatsch bei raus.
Bis zum heutigen Tag habe ich es nie in Frage gestellt.
Ich glaube auch, wir sollten nochmal betonen, dass die Leitlinien trotzdem gut sind. Das sind ja wirklich Experten, die das auch beurteilen auch. Und das ist ja nicht nur, ich glaube, wir können es schon im Groben und Ganzen drauf verlassen.
Natürlich,
so, ne? Aber
natürlich.
Trotzdem.
Das will ich jetzt auch nicht in Abrede stellen. Aber ich will auch sagen, dass es auch hier mögliche Schwachstellen gibt.
Ich glaube, der Studie nur der, die du selber gefälscht hast.
Ja, das machst du ja mehr als ich. Ich fälsche ja überhaupt keine Studien.
Das wird doch alles aufgenommen hier. So, und dann kamen wir zum vierten Block. Da ging es um Regionalanästhesie.
Unser Herzensthema.
Ja, wir haben das gehört und am Ende haben wir gedacht, man kann einfach unsere Folge hören.
Ja, oder? Also für einen Moment, weil die auch die gleichen Quellen hatten, die gleichen Abbildungen wie das, was wir in unseren Shownotes hatten, habe ich gedacht, also gibt es da jetzt so wenig oder haben die einfach nur so einen Podcast aufgearbeitet?
Also, okay, das war jetzt so ein bisschen arrogant vielleicht von uns, aber die Quellen, die es dazu gibt, die sind ja fantastisch. Ne? Es gibt ja dieses PRAN-Netzwerk, das ist, glaube ich, doppelt gemoppelt. Ne? Also dieses, es gibt große Netzwerke und es gibt gute, große Daten zu Komplikationen bei Regionalanästhesien bei Kindern und die haben die Referenten auch dargestellt.
Ja, Bojana Goroseva aus Köln hat generell den Stellenwert der Faszienblockaden dargestellt. Das war mir sehr sympathisch, weil sie nochmal betont hat, dass die Faszienblockaden sicher sind und dass sie eine wunderbare Ergänzung im Rahmen eines multimodalen Schmerzkonzeptes sind, weil einfach die Schmerzintensität postoperativ messbar niedriger ist und die Kinder einfach viel weniger von beispielsweise einem Opiat benötigen, das ja auch nicht nebenwirkungsfrei ist.
Genau. Dann gab es von Martin Hölzle aus Luzern einen Vortrag zum Thema Regionalanästhesie am Thorax. Da war ich echt überrascht. Ich dachte mir, was wird denn da jetzt erzählen? Also so viel Regionalanästhesie kann man ja gar nicht machen, aber da war ich da auch überrascht, wie viel er noch aus dem Kasten geholt hat.
Ja, für uns hat es jetzt nicht so eine klinische Relevanz gehabt, also für unsere Klinik, weil wir einfach nicht die Klientel haben, die davon profitiert. Er hatte jetzt die OP nach Nuss ins Spiel gebracht und sowas. Wir haben keine Kinderorthopädie, deshalb spielt das für uns keine Rolle. Habt ihr sowas?
Macht ja, Nuss-OPs machen wir. Wir machen EDK.
Ja?
Mhm. Okay. Was mir so auch aufgefallen ist, also auch gerade noch bei dem ersten Vortrag, bei den Faszienblöcken, das waren ja so eher so Case-Reports bei kleinen Kindern. Wie geht man denn damit um? Also wie kommt man denn dazu, das zu machen bei diesen kleinen Kindern? Wenn man erstens keine Erfahrung damit hat, zweitens sehr kleine Kinder, sehr empfindliches Kollektiv, und dann frage ich mich natürlich, sollte man bei diesen Kindern das alles versuchen zu machen? Verstehst du, was ich meine?
Man lernt an größeren Kindern. Man lernt die Technik, man lernt sich in der Sonoanatomie auszukennen, und diese Kinder werden ja eh in Zentren operiert, die ja per se schon eine höhere Caseload haben. Und dann wird es dann irgendjemanden geben, der das sozusagen als sein Steckenpferd hat, diese Regionalanästhesie bei den Kindern. Und dann geht man, so machen wir es ja letztendlich auch, man tastet sich nach unten ran. Genauso wie bei den ZVKs, den anonymen ZVKs, die Freddy Schindler uns vorgestellt hat. Ja, da haben wir auch die ersten dieser Verfahren bei Fünfjährigen angewendet. Und das letzte war jetzt 2,5 Kilo schwer. So, also gefühlt wurde es sogar immer einfacher. Also ich glaube, man lernt an einfachen Probanden und tastet sich dann zu den
Komplexen. Ja, möglicherweise hast du recht. Trotzdem finde ich, sollte man schon diesen ethischen Aspekt nicht ganz vernachlässigen. Und das ist ein wirklich sehr sensibles Kollektiv. Und da muss man sehr vorsichtig mit diesen Patienten gut sein.
Ohne Frage, aber das machen wir auch nicht zum Selbstzweck, sondern weil die Kinder davon einen Nutzen haben.
Also ich finde es gut, wenn man das nicht vergisst, dass es das gibt. Und man sollte darin weiter Forschung machen und auch, genau wie du sagst, mit so einem Downstep-Approach vielleicht hier sich rannähern. Aber man muss trotzdem den Respekt davor bewahren, das auch hinterfragen, ob es wirklich notwendig ist, in Anführungsstrichen. Also so muss man es auch, glaube ich, darf man nie vergessen, das auch so rum zu betrachten. So, und dann kam noch ein Vortrag über periphere Blockaden. Das war so eine schöne Zusammenfassung dessen, was man so bei Kindern machen kann und was da die Besonderheiten bei Kindern sind.
Von Svenja Hubrich, auch aus Köln.
Heimspiel. Ja, und dann gab es noch so übergeordnete Themen, die mir aufgefallen sind. Ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist. Es war mehrfach von Nachhaltigkeit die Rede.
Also mehrfach habe ich jetzt nicht so bemerkt, aber es hat auf jeden Fall Anklang gefunden.
Ja, das war neu. Das gab es vorher, glaube ich, nicht so in meinem Empfinden, in den ganzen Kongressen, in den Jahren, egal ob jetzt Kinderanästhesie oder nicht. Jetzt war immer so, jetzt wurde es mal in den Vortrag reingebracht, so wir müssen auch mal drüber nachdenken, ob das, was wir machen, grün genug ist.
Ja, das ist auch gut. Also tatsächlich ist es eine Bewegung, die wir auch in unserer eigenen Abteilung zurzeit haben. Es tut nicht weh und das ist zeitgemäß.
Ja, und das Zweite, was auch noch so mehrfach vorgekommen ist, das war auch eben die künstliche Intelligenz. Das haben wir schon einmal angedeutet, dass das Karim Becke-Jakob einmal erwähnt hat. Und es kam auch noch vor bei
den Reviewen, da wurde überlegt, könnte man die KI nicht einfach reviewen lassen und diese Quellen einfach durchgehen und gucken, ob das konkurrent ist.
Und Just war der Meinung, dass das funktionieren würde. Ja. Und ich glaube das auch, das ist wirklich eine sinnvolle Anwendung von der KI.
Ja. Zieht euch warm an, ihr Leitlinienmuckel.
Ja.
Nein, das kann ich jetzt nicht sagen.
Was kannst du sagen?
Ich kann nicht Muggel sagen.
Muggel? Wieso nicht? Muggel ist doch voll okay.
Aber es ist so despektierlich.
Ich finde das nicht schlimm. Ja, und was kann man auch sagen? Wie war die Atmosphäre insgesamt?
Es war ein toller Tag.
Ja, es war sehr gut besucht. Ne? Es war so sehr voll. Also der Saal war wirklich gefüllt. Hatte so einen 60er, 70er Jahre Schick für mein Empfinden. Aber war irgendwie toll dadurch. Irgendwie.
Der war vorher schon der Schick. Der hat jetzt mit Kindern aktuell nichts zu tun. Das ist halt, das bringt die Location mit sich, aber ist irgendwie charmant. Ne? So gute Akustik und ein richtig schöner Tag. Und man konnte so richtig die Erleichterung spüren, dass es endlich wieder losgeht, dass wir endlich wieder alle da sind, dass wir uns endlich austauschen können. Und damit braucht man uns als Kinder-Anästhesie-Talk eigentlich dann auch nicht mehr, ne? Wenn es solche Veranstaltungen gibt. Ich hoffe, der eine oder andere hat einen kleinen Schreck bekommen gerade.
Ja, hat die Ost wirklich toll organisiert und wir freuen uns einfach nur, dass wir dabei sein konnten, glaube ich. Und morgen geht es mit dem zweiten Tag weiter. Lieber Gordon, ich konnte leider am zweiten Tag des Kinderanästhesie-Aktuell-Symposiums nicht dabei sein. Und am zweiten Tag gab es wieder schöne Themenkomplexe.
Also ich fand es sehr bedauerlich, dass du nicht dabei sein konntest, aber du hattest einen Terminkonflikt und so habe ich dann die zwei Interviews alleine geführt und habe mir ganz viele Notizen gemacht, dass ich dir so ein bisschen davon berichten kann, was da los war. Und genau, Schmerztherapie in der Kinderarztsee ist ein wichtiges Thema, ist ja auch ein bisschen unser Steckenpferd, ne? Besonders Stichwort Regionalanästhesie, das lieben wir ja. Und ich habe viel von dem wiedererkannt, was wir selber schon mal so vom Stapel gelassen haben, auf Vorträgen oder hier im Podcast.
Und haben das also die Referenten von uns geklaut oder haben wir das von denen geklaut?
Ja, also da wir ja zuerst berichtet haben, also ich würde mal sagen, im Zweifel für den Angeklagten geht es auf dieselben Quellen zurück. Ja. Mhm. Also das Pran zum Beispiel und diese eindrucksvollen Studien, E-Coffee und Mitarbeitern, die guten Daten bündeln sich dort und deshalb erzählen wir auch alle das Gleiche. Mhm.
Die erste Referentin war Franziska Opitz aus Utrecht. Moderne, genau. Perioperative Schmerztherapie, die ist auch keine Unbekannte in dem Fach. Ich glaube, sie ist jedes Mal dabei, wenn es um Schmerztherapie geht.
Genau, Franziska leitet den Zentral-OP in dem Wilhelmina Kinderziekenhuis. Und alle, die kein Holländisch sprechen, für die übersetze ich das mal. Das heißt Wilhelmina Kinderkrankenhaus. Wir haben sie, beziehungsweise ich habe sie interviewt und hören wir das doch uns einfach mal an.
Ich bin Franziska Opitz, ich bin mit Herz und Seele Kinderanästhesist. Ich bin Leiterin von dem OP-Zentrum im Universitätsklinikum in Utrecht, das Wilhelmina Kinderkrankenhaus. Wir haben da die ganze Palette von der Kinderanästhesie, wir haben viel Schmerztherapie, viel Onkologie, auch ein bisschen Obstetrie, ja.
Kommst du eigentlich aus Deutschland?
Weil
du
ich komme ursprünglich aus Deutschland, ich bin erst seit 5 Jahren in Holland.
Ja. Ich würde sagen, also du sprichst ja akzentfrei Deutsch, von daher hätte mich das sehr gewundert. Ich habe ganz zu Anfang eine ganz banale Frage an dich, und zwar, worauf zielt dein perioperatives Schmerztherapiekonzept? Man könnte ja meinen, Schmerzen zu nehmen. Aber das ist nicht alles, habe ich gerade gelernt.
Nee, genau. Also das ist noch so diese alte Regel, die man gelernt hat. Also die älteren Kollegen haben es zumindest gelernt. 5. Vitalwert und Schmerzwert von 4. Und dann musst du da drunter bleiben und dann ist alles gut. Und das ist es nämlich nicht. Wenn man vielleicht auch selbst Kinder hat, kann man es gut beurteilen. Wenn das Kind die ganze Nacht durchbricht, erbrechen muss, dann ist das keine gute Qualität. Und Kinder geben das auch an. Ne? Das gib mir mal lieber kein Morphin zum Beispiel, da muss ich bloß davon brechen. Ich nehme lieber den Schmerz. Das ist ein Phänomen, was man beobachtet. Und das wird inzwischen von der Wissenschaft auch unterstützt, dass man sagt, naja, wahrscheinlich waren wir da, es war gut gemeint, aber wir waren nicht so ganz auf dem richtigen Weg. Es geht jetzt mehr darum, um das Kind in seiner Funktion zu halten. Dass ein Kind kann spielen, dass das Kind essen kann, alles, was es sonst auch tut. Das ist eigentlich das Ziel. Und wahrscheinlich wird der Schlaf in Zukunft, auf das Kind gut kann schlafen, nach einer Operation, der entscheidende Faktor, wo wir drauf zielen müssen und nicht ein Schmerzwert allein.
Also Übelkeit reduzieren,
ja.
Den perioperativen Komfort zu erhöhen. Du hast jetzt gesagt, Reduktion der Opioide. Du hast aber auch noch die Nüchternzeit mit ins Spiel gebracht. Wie hängt denn das zusammen?
Ja, habe ich mich von verschiedenen Seiten genähert, dem gleichen Thema. Ich will nicht sagen, dass wir keine Opioide verwenden. Also ich will ja Missverständnisse vorkommen. Aber es ist so, dass wir, wenn wir stärkere Schmerzen haben, automatisch Opioide nehmen. Es ist wichtig, dass wir vorher darüber nachdenken, was wir machen. Und bei Kindern spielt Regionalanästhesie eine große Rolle zum Beispiel. Und ein Faktor, die also Übelkeit und Müdigkeit und Diskomfort machen kann, das sind Opioide. Und Nüchternheit kommt aus der anderen Richtung, aber Nüchternheit ist was, was auch Komfort bringt für die Kinder. Wenn die weniger nüchtern sind, brechen sie auch weniger oder haben weniger, jetzt kommt wieder Holländisch durch, weniger Übelkeit hinterher.
Und weniger Schmerzen. Jemand, der weniger Hunger hat, ist weniger gestresst und hat weniger Schmerzen. Und damit auch schon wieder diese Opioid-Schiene, die man quasi bedient.
Genau, das Gesamtkomfort, ja.
Dann hast du ein paar prozedurenspezifische Schmerzkonzepte vorgestellt, relativ speziell in der Augenheilkunde und aus der MKG. Aber du hast auch die HNO gewählt als Beispiel und die Tonsillektomie dabei genannt. Wir kriegen ganz viele Zuschriften von Hörenden, die sagen, wir haben eigentlich keine Kinder, aber wir haben eine HNO und wir haben dann da die Kinder, die ich persönlich als sehr anspruchsvoll empfinde. Was wäre denn ein gutes Schmerzkonzept für Kinder, die sich einer Tonsillektomie unterziehen müssen zum Beispiel?
Ja, das ist eine ganz gemeine Frage, aber darum habe ich es auch im Vortrag genommen, weil einfach kann jeder. Nein, das ist, die Tonsillektomie wird als das Beispiel genommen, was noch ein nicht gelöstes Problem ist. Also die perfekte Schmerztherapie gibt es nicht. Aber wir haben aus der Literatur doch Hinweise, was wirken kann und die besseren Ergebnisse bringt. Und das ist, kombiniere 2 Nicht-Opioide, das kann zum Beispiel sein Ibuprofen mit Paracetamol oder Paracetamol mit Metamizol. Kombiniere es mit einer Einmalgabe Dexamethason in einer geringen Dosierung intraoperativ, sowieso für die Ponf-Prophylaxe gut. Und dann mit den Opioiden ist man, die sind schon nötig bei den Eingriffen. Das dauert lange, der Schmerz. Der kann bis 2 Wochen gehen. Und vor allem die ersten Tage danach muss man eigentlich die Möglichkeit bieten, um Opioide anzubieten. Wenn das Kind Schlafapnoe gefährdet ist, dann, das ist wichtig zu wissen, müssen Sie es an den Monitor hängen, wenn Sie das anbieten, also für Bedarf. Was echt abgeraten ist, dass Sie Lokalanästhetika auf Regionalanästhesie in diesem Fall anwenden, was ja sonst bei Kindern eine große Rolle spielt.
Warum ist das so? Warum wird davon abgeraten?
Weil man da in dem Falle, es ist ja sehr sicher Regionalanästhesie bei Kindern, aber da sind Komplikationen aufgetreten, die können Sie in der Prospektstudie nachlesen, die Prospekt-Guideline für Tonsillektomien, da ist sehr schön ausgeführt, warum es nicht angewendet werden soll. Da ist übrigens auch beschrieben, dass man hat ja oft auch eine Hoffnung gelegt auf verschiedene Operationsmethoden, dass der Unterschied wahrscheinlich marginal ist.
Nur zwischen Ektomie und Otomie gibt es, glaube ich, relativ signifikante Daten.
Ja.
Diese Konzepte, die du uns vorstellst, die erinnern uns, und das hast du auch in deinem eigenen Vortrag gesagt, an das ERAS-Konzept der Erwachsenen, dieses Enhanced Recovery After Surgery. Wie kann man denn dieses Konzept sinnvoll auf Kinder übertragen?
Ja, ganz einfach. Was mir wichtig ist, was ich wirklich unterstreichen muss, wir lernen meistens oder haben bei den Erwachsenen ERAS gelernt mit, oh, kann schnell nach Hause gehen. Ja, das machen wir, damit die schnell nach Hause gehen. Das ist nicht das Ziel von ERAS. ERAS heißt Qualität verbessern. Und ganz einfache Methoden sind, wir wissen von einem Bündel zum Beispiel von 4, die Sie anwenden können, ganz einfach jeder, kombinieren Sie Schmerzmessung mit Informationen, die Sie anbieten fürs Kind. Kombinieren Sie es, wenn es kann, mit Regionalanästhesie, lang genug, also kein Single Shot, wenn ihr Schmerzen zu erwarten sind von 48 Stunden, und kombinieren Sie es mit der vollen Dosierung von 2 Nicht-Opioiden. Wenn Sie das Bündel anwenden, dann kriegen Sie, und das macht nichts aus, welche Spezialisten Sie dann bedienen, ob Sie Urologen sind, ob die Orthopäden, dann kriegen Sie bessere Ergebnisse, das weiß man.
Ja, das sind einfache Maßnahmen, die, glaube ich, schnell umzusetzen sind. Was ich in der Praxis bisher gemacht habe, und davon hast du ja gerade abgeraten, also habe ich es vielleicht falsch gemacht, ist, dass ich wenn ich 2 periphere Analgetika gebe, wie das Novaminsulfon zum Beispiel und das Ibuprofen, dass ich die eben nicht gleichzeitig gebe, sondern dass ich sage, im OP gebe ich das Novaminsulfon zur Ausleitung. Dann hat die Station sozusagen, wenn das Kind nach 2 oder 3 Stunden nochmal Schmerzen hat, noch die Möglichkeit, was anderes zu geben. Davon würdest du abraten, ja?
Davon würde ich wirklich abraten, weil wir gesehen haben oder man gesehen hat, dass die Kinder weniger über Schmerzen klagen, wenn man gleich mit der vollen Dosierung mit 2 Non-Opioiden reingeht. Wenn das Kind wirklich über Schmerzen klagt, später ist die Chance auch relativ klein, dass es mit dem Non-Opioid auflösen können. Da müssen sie wahrscheinlich sowieso andere Maßregeln nehmen. Und vielleicht, die Chance ist geringer, überhaupt in die Situation zu kommen, wenn sie von Beginn an 2 Nicht-Opioide kombinieren. Da ist auch die typische Frage immer, ich habe ja eine Regionalanästhesie gemacht, das heißt, ich gebe kein Non-Opioid dazu. Und da ist auch eigentlich die Empfehlung, geben Sie es dazu, vor 4 Gründe. Erster Grund, Regionalanästhesie wirkt nie 100%. Zweiter Grund, wenn sie 100% wirkt, hat sie auch dann einen undulierenden Wirkverlauf. Ne? Sie müssen ab und zu mal einen Bolus dazugeben. Da haben Sie den Schutz von den Non-Opioiden. Dritter Grund, zum Beispiel Ibuprofen wirkt auch gegen Schwellung, anti-inflammatoire. Und der vierte Punkt ist, wenn die stoppt die Anästhesie, die Regionalanästhesie, dann haben Sie schon einen schönen Wirkspiegel aufgebaut. Also es gibt Gründe, um es wirklich so auf
also
diese Art und Weise zu machen.
Also nach der Uhr und nicht erst, wenn die ersten Schmerzen durchgekommen sind. Ne? Okay. Ja, ich muss mich nochmal entschuldigen für die Hintergrundgeräusche. Hier wird gerade umgebaut für die Workshops und auch gerade Staub gesaugt. Das ist leider der Natur geschuldet, dass wir hier einfach vor Ort direkt aufzeichnen in dem Nebenraum. Liebe Francesca, vielen Dank für deine Ausführungen. Es ist ein sehr spannendes Thema und ich glaube, dass viele unserer Hörerinnen und Hörer sinnvolle Sachen in die Praxis mitnehmen können, quasi die PS auf die Straße bringen können. Vielen
Dank. Das hoffe ich, das ist der Grund.
Das erste Zertifizierungspasswort lautet 8340. Ich wiederhole, 8340.
Ja, war echt ein spannendes Interview. Man merkt schon, dass sie ein paar Jahre da in den Niederlanden wohnt mit ihrem Dialekt, aber sie ist ja Deutsche, wie wir festgestellt haben.
Hast du das Vogelgezwitscher im Hintergrund gehört?
Ja, habe ich gehört, ja.
Das war der Klingelton ihres Handys, wenn ihr Mann anruft. Das war relativ lustig, ja. Sie hat dann den Rucksack vor die Tür gestellt, weil er einfach nicht aufgehört hat, anzurufen. Er hat wahrscheinlich gespürt, dass sie mit einem anderen Mann alleine in einem Raum war.
Ja, ich bin mit Gordon unterwegs, das geht leider gerade nicht, Schatz.
Gut, es ging dann weiter mit einem Vortrag, der mich sehr beeindruckt hat, muss ich ehrlich sagen. Und zwar von der Pain Nurse im Kinderkrankenhaus Amsterdamer Straße von Babette Ladny. Und Babette hat die Schmerztherapie da unter ihren Fittichen und was die in diesen Jahren seit 2007 mit diesem Projekt auf die Beine gestellt hat, alter Schwede, da kann man sich eine Scheibe von abschneiden. Also sie wollte sozusagen die Schmerztherapie strukturieren in dem Haus und hat erstmal eine Erfassung des Ist-Zustandes gemacht. Ne? Also erstmal so gefragt, ihre Mitarbeiterinnen, wie fühlt ihr euch qualifiziert? Kennt ihr die Schmerzkonzepte, die international etablierten? Seht ihr euch imstande, Schmerzen zu erkennen und zu erfassen und so? Ne? Und die Ergebnisse waren desaströs. Und dann hat sie gesagt, gut, dann brauche ich jetzt ein Konzept oder dann brauchen wir ein Konzept. Und dann hat sie sich dann so rangetastet, erst über Schulung und Konzepterstellung zur Schmerzerfassung. Ja, und dann hat sie in mühsamer Arbeit mit den einzelnen Fachabteilungen Standardschmerztherapiekonzepte erarbeitet. Mit einem Handlungsspielraum für die Pflege, was natürlich ein großes juristisches Problem auch ist. Und das muss alles wasserdicht gemacht werden.
Dann warum ist das ein juristisches Problem?
Naja, wenn Pflegekräfte eigenmächtig Anordnungen verändern, ist das, denke ich, ein Problem. Wenn das nicht in der Kurve steht, aber die Pflegekraft dann eskalieren möchte, dann ist das sicherlich juristisch angreifbar. Und dann stand die Zertifizierung an, ja. Zertifizierung TÜV Rheinland, schmerzfreies Kinderkrankenhaus. Und da ist sie dann auch durchgegangen. Und das ist kannst du dir vorstellen, was das für ein bürokratischer Aufwand ist.
Ja, klingt so wie AWMF-Leitlinie erstellen.
Ja, also ich glaube, da hast du ja noch Leute, die mit dir kämpfen oder die gegen dich kämpfen, aber in so einem Riesenkonzern sowas umzusetzen, Hut ab. Also, Frau Ladny, eine fantastische Arbeit.
Schön.
Ja, und dann kam Julius. Unser Freund Julius sprach über nicht-medikamentöse Chancen und Potenziale.
Da bin ich mal gespannt.
Das ist ja eigentlich dein Thema, ne?
Ja, ich beschäftige mich ja mit wissenschaftlich, liegt mir auch sehr am Herzen. Und du hast mir erzählt und auch ein paar Bilder geschickt, dass er die Advanced-Studie vorgestellt hat. Das ist die Studie von Kane, schon von 2006, glaube ich, in der geschaut wurde, wie man die perioperative Angst bei Kindern senken kann. Und die hatten vier Gruppen gehabt, einmal die Kontrollgruppe, dann die Gruppe, die Midazolam bekommen hat, dann die Gruppe, die Eltern hatte und dann die Gruppe, die einen Bundle an Maßnahmen bekommen hat, nicht pharmakologische Maßnahmen eben, und man hat zeigen können, dass die genauso effektiv sind wie Midazolam-Gabe. So, und das ist ja toll eigentlich, also da zeigt das ja, wie stark die Worte sind und eine gute Vorbereitung. Was hat Julius jetzt Neues erzählt?
Naja, für uns wenig Neues, weil wir uns ja auch schon sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt haben. Was er auch sagte und was uns beiden ja auch immer sehr am Herzen liegt, deshalb möchte ich es ja auch nochmal sagen, bezieht die Eltern mit ein, spielt über Bande, das ist so sein Ausdruck, den fand ich ganz nett. Ne? Also wenn du nicht direkt zum Kind den Zugang kriegst, dann versuch's über die Eltern, spiel über Bande. Und sobald die Eltern das gut finden, was wir machen, dann hast du die Kinder mit im Board. Dann hat er so ein bisschen was gezeigt zur Kinderaufklärung, da hat er Videos vorgespielt, wie das in beispielsweise eben auch in dem Kinderkrankenhaus dort in Utrecht gemacht wird. Ich glaube, es kam daher. Will dafür jetzt aber nicht mein Handelsfeuer legen, wo eben einfach kindgerecht dann mit so einer Virtual Reality Möglichkeit ein Video aufgezeichnet wurde, also dass das Kind einfach genau weiß, was mit ihm passiert. Das ist, glaube ich, dieses Video Modeling.
Ja, das wird präoperativ gemacht, quasi in der Prämienambulanz.
Präoperativ, ja. Genau. Dann hat er noch ein bisschen was zur altersgerechten Kommunikation erzählt und hat so ein paar Beispiele genannt. Man sollte, und das weist ja auch die Eltern an, jetzt nicht übermäßig das Kind alle zwei Minuten fragen, hast du Schmerzen, hast du Schmerzen? Also da nicht so einen Riesenfass aufzumachen, sondern
nicht zu viel Raum geben dem Ganzen.
Einfach, genau, dem Ganzen nicht viel Raum geben. Und das kann man auch in der Formulierung machen, indem man dem Kind nach dem Wohlbefinden, geht's dir gut? Ne, so, und nicht, hast du Schmerzen? Dann steht eben, dann ist der rosa Elefant Schmerz
im Kopf. Schön, dass du sagst. Genau, an den habe ich auch gerade gedacht.
Das war nice, muss ich sagen. Hat er mal wieder gut gemacht. Hat Spaß gemacht, ihm zuzuhören.
Schön. Und dann ging es in den zweiten Themenblock. Da war die Überschrift Atemwege. Da gab es auch drei Referenten. Es fing an mit Maren Kleine-Brüggeni. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Sauerstoffnasal, apnoische Oxygenierung. Und worum ging es in diesem Vortrag?
Sie hatte über die Hochfluss-Sauerstofftherapie gesprochen im Rahmen der apnoischen Oxygenierung. Ganz knapp zusammengefasst, weil ich habe mich ja schon wieder in Rage geredet. Sollte man machen. Sollte man machen, weil es in der Einleitungsphase einem Zeit bringt. Die Kinder entsättigen langsamer. Und das ist besonders dann, wenn der oder die Ungeübte intubieren soll, ist das hilfreich. Manchmal braucht man dann vielleicht doch einfach ein bisschen länger, um das richtig einzustellen. Und wenn das nicht gelingt und die Sättigung fällt, wird es einem aus der Hand genommen und der Erfahrene macht's. Aber wenn jetzt der, ich sag, unerfahrene, Auszubildende MVD im Vordergrund mehr Zeit hat, ist das gut. Und das ist natürlich fürs Teaching super. Das ist das eine. Das andere, es werden ja nicht immer Kinder durch Erfahrene intubiert. Im Dienst werden die Karten ja eh immer neu gemischt. Und da ist es auch ein sinnvolles Tool, um eben mehr Zeit zu gewinnen.
Also ich muss mal so doof fragen, es geht jetzt darum, einfach so die Maske mit einem hohen Fluss von Sauerstoff, also purem Sauerstoff, einfach auf die Nase zu setzen oder auf eine Maske dicht abzusitzen.
Genau, das
heißt, ist eben der Punkt,
wie setze ich es um? Wie setze ich es um? Das wurde tatsächlich auch noch diskutiert. Auch da hat sich Martin Njör noch einmal zu Wort gemeldet. Es gibt verschiedene Mittel. Entweder ein Sauerstoffschlauch am Laryngoskop, dass wenn du laryngoskopierst, dort direkt an der Spatelspitze Hochflusssauerstoff insufflierst. Nachteil, und das hat Martin auch angemerkt, ist, dann hat man ja nur die Hochflusstherapie, wenn das Laryngoskop im Hals ist. Das ist ja nicht die ganze Zeit so.
Mhm.
Ja? Dann gibt es die Möglichkeit, und das hat Maren auch so vorgestellt, sie hat eine Sauerstoffbrille schon auf der Stirn des Kindes platziert und sobald die Maske nach der Präoxygenierung abkommt, legt sie die Sauerstoffbrille vor die Nasenlöcher und dreht auf.
Mhm.
Dann kann man das Ganze über einen Absaugkatheter auch machen, den man durch ein Nasenloch einführt,
ja, das jetzt mal eine Idee
Hypopharynx gewesen. Zu liegen kommt, über den man Sauerstoff gibt zum Beispiel. Also wie man das Sauerstoff da vor den oberen Atemweg bekommt. Das ist Kür, das kann jeder so machen, wie er es für praktikabel hält. Wichtig ist, dass es gemacht wird. Und es wird vor allen Dingen für die Präklinik dringlichst empfohlen.
Mhm. Okay, über dieses Thema muss ich echt nochmal nachdenken. Das ist nicht so intuitiv, das Thema, muss ich ehrlich gestehen. Also jetzt habe ich höre es zum ersten Mal jetzt von dir. Aber das nimmt man auch an Präoxygenierung eigentlich, oder nicht? Was ist der Unterschied zu Präoxygenierung? Also, dass sie aufhören zu atmen dann einfach.
Es gibt ja dann genau diesen Zeitraum, Einsetzen der Apnoe, Abnehmen der Maske und Einstellen der Glottis. Und in dieser Zeit sollte High-Flow-Sauerstoff appliziert werden.
Oh, ein spannendes Thema auf jeden Fall. Dann jetzt verstehe ich das, glaube ich. Okay, ein bisschen mehr.
Ihr müsst euch unterhalten.
Ja, sehr gerne.
So, und dann kam Johannes. Und ich muss sagen, ich bin echt froh, dass wir gemeinsam ein Interview mit ihm geführt haben und jetzt nicht seinen Vortrag hier zusammenfassen muss, weil wir haben danach echt die Ohren geglüht. Der war so inhaltsreich, dass ich das unmöglich hätte rüberbringen können.
Das kann ich mir gut vorstellen, denn wir haben ja mit ihm gesprochen, das Interview blenden wir gleich ein und ich glaube, je länger das Interview gedauert hat, desto mehr hat man gemerkt und auch in den Gesprächen nach dem Interview, wie tief er in der Materie drin steckt und dann ist mir so klar geworden, Mensch, dieses nerdige Lungenfachwissen, das ist sympathisch und es kommt mir sehr bekannt vor, auch aus meiner Klinik, weil wir auch so Lungenspezialisten haben, aber wenn man einmal so, glaube ich, in dieser Lungenforschung aufgeht, dann ist man wirklich tief in solchen Themen drin, die nicht für jeden auf Anhieb intuitiv sind.
Ja, bei solchen Themen ist es wichtig, dass du jemanden hast, dem du auch gerne zuhörst. Und da ist so Hannes Typ, ne? Definitiv jemand.
Ja.
Ja, rhetorisch, brillant, sehr charismatisch. Lass uns doch einfach dieses Interview uns einmal anhören.
Ja, uns gegenüber sitzt jetzt der Johannes. Johannes, magst du dich kurz unserem Publikum vorstellen?
Hallo zusammen, lieber Abend, lieber Gordon. Ja, also Johannes Späth heiße ich mit vollem Namen und komme aus Freiburg. Und arbeite dort am Universitätsklinikum als Oberarzt in der Anästhesie mit einem, sagen wir mal, gewissen Interessenschwerpunkt in der Kinderanästhesie, die ich da auch in Teilen mit begleiten darf. Und habe noch eine zweite Rolle in unserer Klinik und das ist die der Leitung der Anästhesietechnik, die wir aus dem ärztlichen Bereich noch translational unterstützen sozusagen und schauen, wo müssen wir mit Innovationen, Wartungen, Reparaturen etc. unterstützend in unseren technischen Fuhrpark reingehen.
Interessantes Konzept, muss ich sagen, weil wann dürfen die Anwender schon mal ein Wörtchen mitreden, wenn es um die Technik geht, oder? Das ist so ein Alleinstellungsmerkmal, würde ich fast sagen, bei euch in der Uni.
Das ist es tatsächlich. Also es gibt, glaube ich, ein paar andere Zentren, die das ähnlich auch betreiben, weil es auch wirtschaftlich irgendwo ein interessanter Faktor ist. Ne? Wenn ich Medizintechnikerinnen und Techniker so qualifiziere, dass sie von den Herstellern legitimiert sind, also routinemäßige Wartungen, sicherheitstechnische Kontrollen und kleinere Reparaturen zu machen, ja, weil dann brauche ich diese Aufträge nicht nach extern vergeben. Und das ist natürlich ein großer Service-Pluspunkt. Also wir können die Unterstützung innerhalb von Minuten anbieten, ja, und nicht erst innerhalb vielleicht von Tagen oder Wochen. Und insofern findet das doch, also dieses Angebot der Medizintechnik innerhalb der Abteilung, das findet doch großen Anklang.
Aber darum ging es gerade nicht in deinem Vortrag, sondern es ging um die Beatmung im Kinder-OP. Erste Frage, was machen wir richtig? Und die zweite Frage ist, was machen wir falsch?
Das sind beides gute Fragen.
Gordon hat's drauf.
Gordon hat's drauf, ja. Das ist schön. Also wahrscheinlich die zusammenfassende Antwort, die gibt es für beides. Für beide Fragen gibt es eine Antwort. Wir wissen es eigentlich nicht so genau. Wir bewegen uns seit einigen Jahren in der Diskussion im Erwachsenenbereich, wo man versucht hat, aus letztendlich intensivmedizinischen Studien im schweren pulmonalen Krankheitszustand, nämlich dem ARDS, Konzepte, die dort erfolgreich waren, versucht hat, in die Beatmung von lungengesunden Patientinnen und Patienten zu übertragen, die aber natürlich ganz anders konditioniert sind, also ganz andere total Lungenkapazität haben zum Beispiel und pulmonale Eigenschaften. Und da, sag mal, um diesen roten Faden herum ist eine sehr interessante Diskussion entstanden, die man vielleicht unter dem Stichwort individualisierte Beatmung oder lungenprotektive Beatmung, der Begriff wird ja auch verwendet, zusammenfassen kann. Und wenn wir jetzt in die Kindermedizin und in die Kinderanästhesie reinschauen, dann, glaube ich, schielen wir noch in diese Richtung. Und ist es nicht so, dass wir eigene Konzepte wirklich entwickeln, sondern wir überlegen eher, wie kann man das aus der Erwachsenenmedizin transferieren in die Beatmung von Kindern. Und insofern wissen wir leider nicht, was wir konkret richtig machen und was wir falsch machen, außer, was man sicher richtig machen kann, ist, dass man sich weiter dafür interessiert und individualisierter nachforscht.
Ganz praktisch, wie machst du es? 13 Monate altes Kind, urologische OP, eine intravenöse Narkose ist geplant. Wie näherst du dich der Beatmung für dieses Kind an?
Wenn ich intravenös einleiten kann, ja, dann würde ich versuchen, das Kind erstmal in einen Zustand zu bringen, dass ich es in Ruhe präoxygenieren kann. Und ich bin ein großer Freund davon, sehr zügig in die Allgemeinanästhesie zu gehen, um den Stress für das Kind einfach zu reduzieren. Ja. Und dann, ich denke, wie wahrscheinlich 100% meiner Kolleginnen und Kollegen, über eine Maskenbeatmung, kontrollierte Maskenbeatmung, dann in eine Atemwegssicherung und eine kontrollierte Beatmung unter der Atemwegssicherung. Ich glaube, dann beginnt ein spannender Teil, nämlich die Frage, mit der Frage verbunden, kann man Regionalanästhesieverfahren, ja, oder rückenmarksnahes Verfahren anwenden oder nicht? Und wenn das in Frage kommt, was ist bei einem urologischen Eingriff, das war ja dein Beispiel, glaube ich, eine gute Option ist, dann würde ich diese Option ziehen, wenn ich das kann, und versuche dann, wenn ich die Vorteile der, in dem Fall vielleicht Kaudalanästhesie habe, das Kind im OP spätestens wieder in eine Spontanatmung zu überführen. Also,
ja. Man könnte meinen, dass ich dich bezahlt habe vorher, ja, weil das ist, mir geht das Herz gerade auf, dass du das sagst.
Ja gut, es ist, ich finde das mal zunächst sehr naheliegend. Ne? Also wenn wir uns jetzt Gedanken machen, wie können wir individualisiert am besten beatmen, dann ist die Antwort erstmal am besten gar nicht beatmen. Ne? Oder nahe an dem dranbleiben, was die Individuen von morgens bis abends selbst machen. Ne? Und das ist in Gottes Namen die Spontanatmung. Und wir sind ja Gott sei Dank mit dem technischen Support, der uns angeboten wird in der Beatmungsmedizin, sagen wir, auf einem qualitativen Standpunkt, der eine sehr elegante, zielorientierte und schonende Unterstützung der Spontanatmung erlaubt. Und was es eigentlich nur noch braucht, ist so ein bisschen das technische Geschick, ne, um Kinder, das gilt im Übrigen, glaube ich, auch für erwachsene Patientinnen und Patienten, in diesen Zustand der suffizient unterstützten Spontanatmung zu führen.
Piep ja oder nein? Und wenn ja, wie ermittelst du den richtigen?
Piep ja, unbedingt. Dazu gibt es genug Evidenz. Wie hoch? Dazu gibt es noch eine Menge Fragezeichen und vor allem die Frage, unter welchem Aspekt bewerte ich die richtige Pieptitration? Ist es die Oxygenierung? Ist es die Atemmechanik zum Beispiel oder ein bildgebendes Verfahren, was ich zur Verfügung habe, wie Elektroimpedanztomographie, wo ich die pulmonale Rekrutierung sehe? Das heißt Piep ja. Und wie ging deine Frage weiter?
Und, genau, und wie du ihn ermittelst. Also,
wie ich ihn ermittle. Ja, genau, das hängt natürlich stark mit dem zweiten Punkt zusammen. Also, an welcher Größe richte ich es aus? Ich komme selbst aus einer Arbeitsgruppe, die viel mit Atemmechanik gearbeitet hat. Ja, und ich will mal, das Charmante daran ist, dass wir über unsere Anästhesie-Beatmungssysteme eine Sensorik zur Verfügung haben, die von der Qualität her, sagen wir mal, den Messinstrumenten eines Pneumologen nicht nachsteht. Also wir können eigentlich eine sehr elegante Spirometrie machen und müssten nur etwas mehr Datenprozessierung haben, um aus den Werten oder Informationen, die wir sowieso erheben, letztendlich einen Mehrwert für die Patientin zu generieren. Da sind wir im Stichwort Analyse Atemmechanik. Und das ist ein nicht invasives und letztendlich ubiquitär verfügbare Methode oder Technologie, mit der man jetzt Piep titrieren könnte, wenn man da letztendlich eine Weiterentwicklung von zum Beispiel statischen Piepmanöver, wie man das noch von früher von den Intensivstationen kennt, ja, also letztendlich Rekrutierung unter relativ konstantem Fluss oder dynamischen Piepmanövern, wo man dann in den Atemzug als Ganzes anschaut, dort in die Weiterentwicklung und in die differenziertere Analyse geht.
Also du hast mehr Informationen als wir. Was ist die Quintessenz daraus? Stellst du automatisch einen Standardpiep ein, wenn du eine Beatmung beginnst?
Im Moment muss ich das machen, sozusagen. Ja. Weil also auch die Methoden, von denen ich jetzt spreche, von denen ich glaube, dass sie ganz elegant funktionieren würden, haben wir ja nur im wissenschaftlichen Kontext verfügbar. Ja, also ich habe die nicht in meinem Anästhesiegerät der Firma Träger oder GE. Die bieten natürlich ähnliche Tools an. Sie bieten ja inzwischen eigentlich alle eine dynamische Compliance-Berechnung an. Also ich kann mir das anzeigen lassen oder ich kann es mir auch über einen PV-Loop, also Druckvolumen Schleife demonstrieren lassen und optisch bewerten sozusagen. Aber es fehlen so die klinisch handhabbaren Schlussfolgerungen aus diesen Informationen. Ja. Und wenn ich das mit unseren wissenschaftlichen Arbeiten in Abgleich bringe, dann muss man sagen, sind diese Prozesse zu komplex, als dass ich es jetzt über eine Informationskarte oder mal eine Piep-Tabelle den Kolleginnen an die Hand geben könnte.
Aber was sind die Kriterien, an denen du es festmachst? Also guckst du dir Compliance an im Verlauf und modifizierst dann den Piep?
So als Nein, Beispiel? Also tatsächlich gehe ich davon aus, dass jedes Kind einen gewissen Piep braucht. Ich versuche nach der Atemwegssicherung oder Diskonnektion, also letztendlich Derekrutierung der Lunge, ein Rekrutierungsmanöver zu machen. Das mache ich ganz konsequent. Spätestens, wenn wir in den Saal gefahren sind mit einem Spitzendruck von 30 Millibar, so wird es auch eigentlich durchweg empfohlen und stelle danach typischerweise einen Piep von 5, bei größeren Kindern auch mal von 6 oder 7 Millibar ein. In der Annahme, dass ich damit suffizient rekrutiert habe.
Eine letzte Frage ist noch erlaubt. Was ist besser, Spontanatmung in Sedierung oder kontrollierte Beatmung mit der Lagerungsmaske und Piep? In Hinblick auf Dysselektasenbildung.
Ich glaube, über dieses Thema müssen wir uns auch mal nach diesem Podcast, nach dieser Aufnahme noch mal unterhalten. Auch.
Das können wir machen. Die Antwort müsste unter Umständen ziemlich lange ausfallen, weil das natürlich kontextspezifisch ist. Also es gibt gute Daten, die zeigen, dass auch sedierte Kinder, zum Beispiel in der MRT-Untersuchung, die permanent spontan atmen, Atelektasen ausbilden, in Prädilektionsstellen, dorsobasal. Das heißt, auch die brauchen eigentlich ein Rekrutierungsmanöver. Das ist per se mal nicht schützend, die Spontanatmung alleine. Ja. Ich denke es eher aus der anderen Richtung, wie ich es initial gesagt habe. Ich glaube, also wenn ich ein Regionalanästhesieverfahren verfügbar habe, was mir die Spontanatmung ermöglicht, ja, und den Chirurgen in seiner Arbeit nicht stört, dann bringe ich den Patienten in einen Zustand, in dem er mir insgesamt mehr Informationen zurückspielt, ja, aus dieser Narkose heraus. Ich kriege nämlich auch Informationen bezüglich der Narkosetiefe, bezüglich des Schmerzempfindens über die Atemfrequenz. Ich bekomme letztendlich wahrscheinlich einen besseren Rekrutierungszustand. Ich bekomme der Theorie folgend eine homogenere Ventilationsperfusionsverteilung, weil ich basal über die Spontanatmung mehr ventiliere und die Perfusion einem gewissen Gewichtsgradienten folgt und auch basal stärker ausgeprägt ist. Also ich finde eigentlich nur Vorteile, wie gesagt, solange ich eine adäquate Druckunterstützung anbiete. Wenn ich das nicht schaffe, dann gibt es auch gute Daten, die zeigen, dass Erwachsene, aber das lässt sich sicher auch auf Kinder übertragen, wenn sie gegen einen hohen Widerstand arbeiten, sich einen zu hohen transpulmonalen Druck generieren. Ja,
danke, dass du das Wort gesagt hast. Mir lag es die ganze Zeit auf der Zunge. Und ich dachte, passt das jetzt hier? Ist das zu speziell? Aber wenn du sagst, dann bin ich sehr glücklich, dass du es erwähnt hast.
Der Begriff ist Self-Inflected Lung Injury. Ja,
das ist genau. S-Willi ist das Stichwort und hat in der Erwachsenenmedizin auf jeden Fall viel Forschungspotenzial, aber eben auch in der Kinderanästhesie. Gibt es ein Thema, das du in deinem Vortrag nicht erwähnt hast, aber was du noch gerne loswerden möchtest?
In diesem Kontext aber, ja, um es mal ein bisschen einzugrenzen. Ja, mach's
ganz offen. Du kannst sagen, was du möchtest. Also gibt's natürlich viel. Was ist dir wichtig im kinderanästhesiologischen Bereich?
Ich glaube, aus meinen beiden Rollen heraus ergeben sich unterschiedliche Perspektiven auf diese Fragestellung. Und ich glaube, über den Vortrag hinaus, was wir jetzt gerade machen, gibt es eine Reihe von Fragen, die man aus dem technischen Bereich adressieren könnte und müsste, wie man uns in unserem Handeln unterstützt. Ich glaube, da schlummert noch viel Potenzial.
Lieber Johannes, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, mit uns ein Quick-Interview zu machen.
Herzlich gern.
So, schönes Interview. Und wie gesagt, danach hatten wir noch eine anregende Diskussion und kamen auch zu spät zur danach folgenden Sitzung am Freitag. Aber ja, ich glaube, das ist einer, den wir auch mal zum Interview einladen müssten. Dann kam Gregor Badelt auf die Bühne.
Ja, Gregor, der Atemwegsspezialist in der Runde, hat über den schwierigen Atemweg bei Säuglingen gesprochen und hat sich dabei auf die Aprikot- bzw. die Nektarine-Zahlen bezogen. Neu für mich war, dass bei 13% bei Säuglingen eine schwere Maskenbeatmung oder erschwerte Maskenbeatmung beschrieben wird. So, ich glaube ja persönlich, das liegt daran, dass Säuglinge selten operiert werden und insgesamt ist keine hohe Kompetenz in der Breite der AnästhesistInnen gibt, Säuglinge Masken zu beatmen, dass es dann primär vielleicht im First Attempt ein bisschen schwer ist. Und dann hat er ein paar Beispiele gebracht, Videos gezeigt und wir durften die Diagnosen raten oder ermitteln. Da war eine Laryngomalazie mit dabei, so eine Lochblendenstenose, ein subglottisches Lymphangiom. Das war echt so eine fiese Sache. Die ist sozusagen unterhalb der Stimmbandebene nach intraluminal gewachsen und hat langsam den Atemweg verlegt, bis auch nicht rangekommen und das haben sie dann quasi medikamentös behandeln können. Und die Microcuff-Tuben hat er nochmal erwähnt, ne? So die einzigen Tuben, die wirklich auf den kindlichen Atemweg designt sind und nicht einfach nur runtergebrochen sind von Erwachsenengröße auf Kindergröße. Dann hat er eine interessante Formel genannt, die ich nochmal ins Gedächtnis rufen möchte, weil sie so einfach ist für die Einführtiefe, die man ja auch immer kennen sollte. Und zwar die Tubusgröße mal 3, also ein 3er Tubus zum Beispiel, wird 9 cm Zahnreihe fixiert. 3 mal 3 sind 9. Und wenn es nasal ist, sollte man noch einen Zentimeter draufsetzen. Also sehr einfach zu merken und auch zu errechnen.
Ja, und dann kam schon der letzte Block, Notfallmedizin. Ich glaube, das ist so ein Themenkomplex für das breite Publikum eher, dann auch AnästhesistInnen, die nicht jeden Tag Kinderanästhesie machen, die sind ja von der Notfallmedizin betroffen, weil sie häufiger auch in der Notfallrettung fahren. Und angefangen hat dieser Blog mit einem Vortrag von Florian Hoffmann aus München, die Klassiker der Kindernotfälle. Das klingt ja spannend, da, wenn ich jetzt so eine Top-3-Liste machen würde, würde ich sagen, Platz 1 Infektkrampf, zweitens Pseudokrupp und drittens, keine Ahnung.
Ja, meine Top 3 oder meine Hitlist ist eine andere gewesen. Ich habe ihn mit meiner konfrontiert und ihn gebeten, mal was dazu zu erzählen. Mir gegenüber sitzt jetzt Florian Hoffmann und ich muss sagen, ich habe mich auf dieses Interview sehr gefreut, weil ich seine wissenschaftliche Arbeit schon ziemlich lange verfolge. Ich kenne ihn von den Kindernotfalltagen, ich war bei der zweiten Veranstaltung dabei, das ist jetzt 9 Jahre her und seitdem ist relativ viel passiert, hast du viel veröffentlicht und hast auch unsere Arbeit in der Kinderanästhesie sehr geprägt. Erzähl doch mal was über dich, Florian. Wer bist du, wo arbeitest du?
Ja, also ich arbeite in München in der Haunerschen Kinderklinik, das ist die Uni-Kinderklinik der LMU und mein Spezialgebiet und meine Leidenschaft gilt der Kinderintensiv und eben auch Notfallmedizin und da bin ich relativ früh durch meinen damaligen Mentor Thomas Nicolai gelandet und gefördert worden und dieses Fachgebiet hat mich dann von Anfang an so fasziniert, dass ich da geblieben bin. Ich hatte nämlich eigentlich mal vor, auch Anästhesist zu werden. Das war so, dass ich bin so geschwankt zwischen Pädiatrie und Anästhesie und habe mich dann eben für die Kindermedizin entschieden und hatte dann relativ schnell gemerkt, okay, auch in der Kindermedizin gibt es Bereiche, wo man akutmedizinisch tätig ist und das hat mir immer schon Spaß gemacht und so bin ich dann jetzt in dieser Nische gelandet, arbeite da klinisch viel. Ich darf auch in München am Münchner Kindernotarztsystem mit teilnehmen. Das heißt, ich bin also auch, das ist ein großes Glück in München, dass man als Kindernotfallmediziner auch sogar auf der Straße unterwegs ist.
Eine der wenigen Städte, die so ein System überhaupt anbietet.
Nicht absolut, wahr? Absolut. Und was sehr lange gewachsen ist, jetzt schon 30 Jahre eben existiert. Und ich bin auch noch nebenbei so ein bisschen politisch eben aktiv in der DIVI und versuche eben natürlich die Dinge, die mir da so am Herzen liegen, voranzubringen.
Thema Kindernotfallmedizin ist ja das Thema, was dich heute hier reingehebelt hat in die Veranstaltung.
Genau.
Dein Thema Klassiker in der Kindernotfallmedizin. Wir Anästhesisten und Anästhesistinnen denken natürlich dann als allererstes an Verbrennungen, an Schmerztherapie, an Verkehrsunfälle, an Polytrauma mit Intubation. Wie sieht es ein pädiatrischer Notarzt? Was sind für dich die Klassiker?
Also ich würde mal sagen, das ist natürlich, der eine Klassiker ist natürlich immer Traumatologie. Das ist natürlich Gott sei Dank nicht immer das schwer brandverletzte Kind und das ist nicht immer das Polytrauma mit mindestens drei lebensgefährlichen Verletzungen, sondern natürlich ist Traumatologie häufig auch nur in Anführungsstrichen die Fraktur einer Extremität und die damit verbundenen Schmerzen. Also ich glaube schon, ein Klassiker ist, eine adäquate Schmerztherapie ans Kind zu kriegen. Das wissen wir ja auch, dass das gar nicht so leicht ist und dass viele Kinder nicht so viel Schmerzmedikamente erhalten, wie sie es eigentlich sollten. Aber natürlich als Kinderarzt sind da natürlich auch ganz viele internistische Krankheiten, mit denen man sonst jetzt in der Kinderanästhesie zum Beispiel gar nicht so viel zu tun hat, weil diese Kinder, wenn sie so krank sind, eben gar nicht im OP landen. Das sind natürlich die ganz klassischen anderen Dinge und Christoph Eich hat das ja schon vor vielen Jahren eben ausgewertet und gezeigt, dass respiratorische Notfälle natürlich unser Geschehen dominieren, vor allem bei den kleinen Kindern, also gerade so in Kleinstkinder bis ins Schulkindalter hinein. Und natürlich die neurologischen Notfälle und hier halt vor allem natürlich die epileptischen Anfälle, dass das eigentlich schon so die drei Klassiker sind, also Trauma, Fieberkrampf, Infektkrampf und eben respiratorischer Notfall, dass wenn man die drei schon mal so einen Plan für die hat, dass man einen Großteil eigentlich aller Einsätze, die da auf einen zukommen, eigentlich schon damit abgearbeitet hat.
Ich glaube, damit steht und fällt das, den Plan zu haben. Bei uns allen steigt die Herzfrequenz, wenn wir auf dem Melder sehen, dass es ein kindlicher Notfall ist. Ich glaube, das ändert sich auch nicht, auch wenn man sehr erfahren ist. Aber bleiben wir mal bei den Infektkrämpfen oder überhaupt Krampfanfälle. Es ist ja immer von der Leitstelle auch nicht vorab schon zu triagieren, was das für ein Krampf geschehen ist. Ganz häufig krampfen die Kinder ja dann schon nicht mehr, glücklicherweise. Was ist denn, wenn ich in eine Situation komme, die noch aktiv ist?
Also wie du es gesagt hast, in den meisten Fällen ist der Anfall assistiert. Und ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, dass man immer wieder sich vor Augen führt, zum ersten Mal, dass die Kinder häufiger in eine ganz tiefe Schlafphase fallen, postiktal, in diesen Dämmerschlaf, der wirklich einem schweren Koma gleichkommt. Und was wir eigentlich immer wieder auch erleben und was einen dann so im Nachhinein dann auch sorgt, ist, dass viele das dann missverkennen und denken, naja, der ist so weit weg, mit dem muss ich jetzt irgendwas machen, den muss ich jetzt, der hat einen Glasgow Coma Scale ja von, sage ich mal, 3 im schlimmsten Fall und muss ich den jetzt intubieren und so weiter. Und das ist schon vorgekommen, dass Leute dann wirklich aufgrund eines solchen postiktalen Zustandes nach dem Ende eines Anfalls noch auf diese Ideen kam. Und das ist natürlich ein riesiges Risiko für die Kinder, dass dann dabei eben was passiert. Die sind nicht nüchtern und die haben eigentlich alles, da ist alles vorbei und man muss eigentlich nur 10 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten warten und die wachen wieder auf. Also deswegen, diese Kinder gehören in stabile Seitenlage gebracht, gehören gut gemonitort und ich habe Sauerstoffmasken, Beutelmaske und einen Absauger bereit, aber mit denen muss ich eigentlich nie mehr irgendwas machen. Die fahre ich ins Krankenhaus und Schluss.
Also offener Atemweg garantieren, das ist das, was das
Kind braucht. Aufpassen, gut monitoren. Deswegen bin ich auch ein großer Fan von entidaler CO2-Messung über die Nasenbrille. Dann habe ich ein gutes Monitoring und in der Regel wird dann natürlich gar nichts mehr passieren.
Aber du würdest schon versuchen, initial so ein Krampfgeschehen zu durchbrechen?
Wenn ich jetzt hinkomme, und das ist ja ganz selten, und der Anfall besteht noch, dann wissen wir wiederum, dass wenn ein Anfall länger eben eigentlich wie 5 Minuten besteht, dann hört er ganz selten von alleine auf. Das heißt, dann, wenn ich dazukomme und es noch ist, dann muss ich mir einen Plan machen, denn dann nutzt nichts mehr, hoffen auf, wird schon jetzt irgendwann aufhören. Dann muss man in der Regel eben medikamentös eingreifen. Ich würde dann immer an den Blutzucker auch mal denken. Das ist was in der Erwachsenenmedizin ganz routiniert läuft, weil alle kriegen einen Zugang, da wird der Zucker draus gemacht. Wir erleben es immer wieder dadurch, dass die Kinder ja viel seltener einen Zugang überhaupt benötigen und es viel schwieriger ist, eben, dass dieser Blutzucker vergessen wird. Also unbedingt Blutzuckermessung machen. Und dann muss ich mir jetzt eben überlegen, wie durchbreche ich diesen Anfall? Und da sind wir ja immer drauf fokussiert. Das muss jetzt über einen Zugang sein. Ich brauche jetzt einen Zugang. Nein, das Schöne ist eben, dass wir heutzutage Anfälle wunderbar nicht invasiv durchbrechen können und dass wir eben entweder Midazolam zum Beispiel intranasal geben können mit 0,3 Milligramm pro Kilo oder eben auch bukal. Das heißt also, wir können einfach die 15/3, also die 5 Milligramm pro Milliliter Lösung mit einer Dosierung von knapp 0,5 Milligramm pro Kilo in eine Spritze aufziehen und einfach zwischen Wangenschleimhaut und Zahnleiste einfach vorsichtig instillieren in den Mund. Das wird bereits im Mund resorbiert und das ist eine hervorragende Methode, Anfälle zu durchbrechen, und die wird auch diese rektale Gabe von Diazepam, wie wir sie jetzt über Jahrzehnte gemacht haben, in den nächsten Jahren ablösen. Denn das wirkt schneller, wirkt viel besser, und bei der rektalen Gabe wissen wir einfach, wie schwierig das ist, wie lange das braucht, bis das resorbiert ist, wie lange die Ansprechzeit ist. Das heißt, auch Eltern haben mittlerweile schon Bucolam zu Hause. Das ist also ein Midazolam in Plastikspritzen, was die ihren Kindern auch geben, wenn die nämlich schon mal einen Anfall in der Vorgeschichte gehabt haben.
Genau, also das setzt sich schon ganz gut durch. Jetzt sind wir wieder quasi am Anfang, wo du gesagt hast, man braucht einen Plan. Also man muss sich als Notarzt, Notärztin eben damit auseinandersetzen und sich einen Plan zurechtlegen, wie durchbreche ich einen Krampfanfall beim Kind, ohne einen Zugang zu erzwingen. Und dann schafft das zusätzliche Sicherheit.
Absolut. Man braucht einen Plan und man muss sich davon auch verabschieden, wenn ich jetzt eben gesagt habe, ja, bukal 0,5 Milligramm pro Kilo von Midazolam und intranasal 0,3 Milligramm pro Kilogramm. Das sind jetzt so Zahlen, die kann sich jetzt wahrscheinlich kaum jemand langfristig merken. Und wenn ich da noch aufgeregt bin, dann ist es erst recht weg. Das Entscheidende ist eben auch, dass man immer einen Notfalltabelle, ein Lineal, egal was dabei hat, und da eben dann einfach den Mut hat, nachzuschauen. Also nicht dann denken, ich muss das jetzt selber rechnen, und ich schwöre allen da draußen, jeder hat sich schon bei der einfachsten Aufgabe da verrechnet, und der Dreisatz ist der größte Feind des Menschen im Stress, und deswegen nachschauen, das wurde, glaube ich, viele Jahre ja immer als Schwäche so empfunden und auch verkauft. Ich würde sagen, heutzutage, das ist die große Stärke, wenn jemand eben einfach sagt, das schauen wir jetzt nach zusammen, und dann haben wir auch die richtige Dosis im Kind.
Das ist auch eine unserer Botschaften, dass eben dieses Nachschauen, dieses Nachschlagen ein Ausdruck von Verantwortungsbewusstsein ist und nichts anderem.
Ja? Unsere Pflicht gegenüber dem Kind.
Richtig, wir sind nur dem Kind verpflichtet. Florian, fällt dir zufälligerweise irgendein Tool ein, eine Karte, wo man mal nachschlagen könnte in so einer Situation?
Es gibt ja viele Dinge auf dem Markt, und ich glaube, das Entscheidende ist erstmal, jeder muss sich das raussuchen, mit dem er am besten arbeiten kann, und er muss sich vor dem Notfall mit diesem Tool beschäftigen. Also zu glauben, ich nehme so ein Tool mit und dann werde ich im Notfall schon die richtige Dosis da finden, das ist Irrglaube. Wir müssen uns gut mit diesem Teil beschäftigen, und da gibt es, wie gesagt, das Notfalllineal von Dus Kaufmann, was man daneben legt und dann ablesen kann. Wir haben in Bayern mal mit dem Ärztlichen Rettungsdienst Bayern eine pädiatrische Notfallkarte gemacht. Das ist eine DIN A4 Notfalltabelle, die ist einlaminiert als Durchschreibschutz in allen Mappen, in allen bayerischen Rettungsmitteln, und da kann man dann nachschauen. Und übrigens auch ich als Kindernotarzt schaue auf dem Weg zu einem Einsatz nochmal nach und denke mir nochmal, wenn das heißt laufende Reanimation, dann bereite ich mich auch nochmal mit meinem Notfallsanitäter vor, und wir reden auf dem Weg und sagen, pass auf, also das Kind wird ungefähr so schwer sein. Also Adrenalin, die Dosis in der Reanimation wäre jetzt so und so viel Milliliter. Dann kann man das da eben auch wunderbar nochmal nachschauen. Ich bin Fan von so einer Seite Tabelle. Es gibt Apps, die das können. Man kann sich selber was basteln. Da ist der Kreativität am Ende eigentlich keine Grenze gesetzt, außer eben, man kommt damit zurecht und findet die richtige Dosis dann auch im Notfall.
Ja, sehr vorbildlich. Ihr hört, selbst der Kindernotfallmediziner schlechthin schlägt vorher nochmal nach, genauso wie es empfohlen wird. Auch in seinem eigenen Tool, ja, das unsere Hörerinnen und Hörer möglicherweise kennen, es ist nämlich verlinkt auf unserer Homepage kinderanästhesie-talk.de. Da ist die pädiatrische Notfallkarte als Tool verlinkt. Und auch Jos Kaufmann hat für sein pädiatrisches Notfalllineal einen neuen Verleger gefunden. Das ist auch wieder käuflich zu erwerben. Das war eine Zeit lang vom Markt. Also die Möglichkeiten sind hier unbegrenzt. Und jetzt vielleicht noch einen Satz zur Notfallnarkose. Wir haben ja gerade schon gesprochen, Status Epilepticus. Würdest du so ein Kind dann irgendwann so eskalierend behandeln, dass du es dann doch intubierst?
Also es gibt ja dann natürlich noch Eskalationsschritte. Man wird dann irgendwann einen Zugang vielleicht benötigen, wenn es wirklich länger geht. Dann soll man ja auch erstmal nochmal Benzodiazepine IV geben. Also dann kann man zum Beispiel das Midazolam nochmal mit 0,1 bis 0,2 pro Kilo IV geben. Das Gute ist, es gibt aber jetzt ja auch schon Medikamente, die eben nicht atemdepressiv sind und die nicht eben so den Muskeltonus reduzieren. Das ist zum Beispiel das Levetiracetam, also das Keppra, eine hervorragende Substanz, die auch fast überall im Rettungsdienst jetzt Einzug gehalten hat, die man eben in einer hohen Dosierung von 40 bis 60 pro Kilo langsam aus der Hand spritzen kann, die den Großteil der Anfälle durchbricht. Mein Ziel wäre immer, den Anfall zu durchbrechen. Und wenn ich das wirklich nicht schaffe, dann ist einer der größten Irrglauben der Geschichte, dass wir dann eben den Patienten intubieren müssen. Denn ich glaube, das wissen wir, dass Intubationen gefährlich sind, gerade in einem Team draußen, wo ich mit Leuten zusammenarbeite, mit denen ich sonst nicht zusammen bin. Da ist es viel schwerer, einen gemeinsamen Plan zu entwickeln, alles zu antizipieren. Das heißt, intubieren draußen kann der Experte machen, das ist aber jemand, der wirklich sehr, sehr viel Erfahrung hat. Und alle anderen, und das wird der Großteil von den Menschen sein, die draußen Kinderleben retten, die brauchen überhaupt nicht diese Last spüren, ich muss den Patienten jetzt intubieren, sondern die sollen es bitte eben genau nicht machen. Auch das ist heutzutage, das zeugt von Klasse, wenn man seine Grenzen kennt und eben sagt, nee, das mache ich jetzt nicht, denn wir können mit einer guten Beutelmaskenbeatmung und mit einer Larynxmaske jeden Patienten trotzdem mehr gut oxygenieren und auch parallel ventilieren. Das heißt also, die Dinge, die ich machen muss, um den Patienten lebend in die Klinik zu bringen, kann ich auch mit diesen Hilfsmitteln. Und dann würde ich eben im Zweifel schon eine Narkose einleiten, wenn es wirklich gar nicht anders geht. Aber dann würde ich eine Larynxmaske da reinstecken und dann würde ich den Patienten darüber beatmen und immer dran denken, die sind nicht nüchtern, wir wissen nicht, was das für Kinder sind, ob das vielleicht Kinder mit syndromaler Grunderkrankung sind, die auch einen schwierigen Atemweg haben. Das kann ja alles überraschend im Verlauf kommen. Ich wäre da selbst auch, wo ich mich als Kinderintensivmediziner natürlich mir das zutraue, aber ich bin draußen auch dreimal vorsichtiger als in der Klinik, wo ich eben weiß, dass ich alle um mich rum habe, wo wir in meinem Setting sind, wo ich mich auskenne. Auch für mich ist das draußen einfach viel zu gefährlich. Ich würde mir das wirklich immer ganz, ganz gut überlegen.
Und genau aus diesem Grund hängt eben die Polytrauma-Leitlinie die Intubation sehr hoch auf. Also empfiehlt es jetzt sehr restriktiv vorzugehen. Und du hast uns gerade erklärt, dass man das auch auf andere Situationen übertragen sollte.
Unbedingt, auf alle. Es geht am Ende, den Patienten mit Sauerstoff versorgt in der Klinik abzugeben. Und das kann man im Notfall wirklich mit einer Beutelmaskenbeatmung machen. Da wird auch kaum ein Patient daran, wird einem da versterben. Und wenn das eben nicht auf Dauer gut geht, dann ist die Datenlage für die Larynxmaske einfach die ja aus der Anästhesie kommen und Kinderanästhesie kommen, hunderttausendfach jeden Tag überall einsetzt. Das ist das Tool, was man trainieren kann. Und das sollte jeder können. Und dann wäre ich eigentlich total froh, weil dann würden wir es auch schaffen, eben diese Katastrophen, die ja doch immer wieder, zwar vereinzelt, aber wenn sie passieren, eine Katastrophe für alle darstellen, für Eltern, für das Behandlungsteam. Wir wissen jetzt wieder von Fällen, die ja auch zuletzt durch die Presse gegangen sind. Das sind Menschen, die ja auch am Ende jahrelang vielleicht nicht mehr in diesem Beruf arbeiten können. Und das muss man eben auch einfach bedenken. Wir müssen ja auch auf uns und auf unser Team eben aufpassen. Und deswegen maximale Zurückhaltung, back to the basics. Und mit Basics kommt man extrem weit.
Und vielleicht nicht so viel Angst vor der Aspiration zu haben, weil die setzt den deutlich geringeren Schaden als die Hypoxie.
Sie passiert viel, viel seltener, als wir uns das immer so befürchten. Also man träumt ja immer davon, jeder Patient aspiriert und stirbt am ARDS. Nein, sie tut es gar nicht so oft. Und das Risiko eben, selbst wenn er ein bisschen aspiriert, das ist eben ganz selten oder fast nie das Entscheidende. Sondern das Entscheidende ist eigentlich immer, wenn wir auch die Gutachten, die man so schreiben muss, das ist eigentlich immer am Ende eben weiter hinten dann, dass dann in dieser schwierigen Prozedur was schief geht. Deswegen, meine Meinung wäre, Finger weg davon. Ich glaube, Notfallmedizin geht auch ohne Intubation.
Ein schöneres Schlusswort kann ich mir nicht vorstellen, lieber Florian. Vielen Dank für deine Zeit und gute Heimreise nach
danke.
München.
Ich danke euch. Schöne Grüße. Ciao.
Das zweite Zertifizierungspasswort lautet 9235. Ich wiederhole 9235.
Zwei Vorträge gab es dann noch in der Session Notfallmedizin. Einmal Erfahrungen aus dem Kinderschutz und Neugeborenenreanimation. Und da konntest auch du leider nicht mehr dabei sein, Gordon, weil du auch väterliche Verpflichtungen hattest, so wie ich. So ist das normal.
Ja, genau. Vor allen Dingen hatte ich am nächsten Tag Frühdienst und konnte nicht allzu spät zu Hause ankommen. Das heißt, ich musste diese letzten beiden Vorträge klemmen, sehr bedauerlicherweise, weil Kinderschutz, na gut, ich muss sagen, ich habe es mit einem lachenden und einem weinenden Auge geklemmt, weil ich nach solchen Vorträgen immer nicht schlafen kann. Mich nehmen die emotional immer sehr mit und deshalb fand ich es nicht so schlimm. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein hochinteressanter Themenkomplex. Genauso wie die Neugeborenenreanimation, ein Vortrag von Jos Kaufmann. Kann ich dir jetzt auch nicht zusammenfassen. Aber das soll dann vielleicht auch Motivation für unsere Hörenden sein, einfach da nächstes Jahr selber aufzutauchen und sich das alles selber anzugucken.
Schön, Gordon. Ich glaube genau, das ist die richtige Message. Es war für meinen Geschmack eine sehr schöne Veranstaltung und Es waren wirklich tolle Referenten da. Das hat Joost sehr gut organisiert, Joost Kaufmann. Und zum Abschluss haben wir nochmal mit ihm zusammen gesprochen. Wir haben mit ihm ein Interview geführt online nach dem ganzen Kongress, nachdem schon ein bisschen der erste Stress abgefallen war. Und das hören wir uns nochmal an dieser Stelle an. Lieber Joost, schön, dass wir uns nochmal hier treffen. Diesmal zwar online und nicht mehr live. Das ist nämlich schon sozusagen nach dem Kinderanästhesie aktuell. Kannst du dich vielleicht nochmal unserem Publikum selber vorstellen?
Ja, mein Name ist Joost Kaufmann. Ich bin Kinderarzt, Anästhesist, leitender Oberarzt an der Amsterdamer Straße Kinderkrankenhaus in Köln. Und seit vielen Jahren organisiere ich mit Kollegen dieses Symposium Kinderanästhesie aktuell. Jedes Jahr auf dem Höhepunkt denke ich so, ob ich mir das nächstes Jahr wieder antun werde und zweifle daran. Aber wenn es dann einmal läuft und so wie dieses Jahr auch wieder so viel Spaß macht, dann denke ich, es lohnt sich und ich mache es wahrscheinlich dann nächstes Jahr wieder.
Die Frage kann ich aber für dich beantworten. Das machst du natürlich, weil das hat sehr viel Spaß gemacht, da zu sein.
Das war, ich habe es empfunden als Feuerwerk der Kinderanästhesie-Wissenschaft. Ja? Du ja. hattest quasi alle an einem Tisch, die in der Kinderanästhesie Rang und Namen haben. Und uns.
Naja, ich finde, es gibt so zwei Qualitäten. Ne? Der Christoph Eich fing ja seinen Vortrag damit an, dass er gesagt hat, irgendwie jetzt würde allein aufgrund seines Themas, seines Titels eher zur Seniorität gehören. Und das ist so, im Deutschen ist das Senior so negativ behaftet. Im Englischen ist Seniority ist sozusagen Wissens, die höhere Wissensebene sozusagen. Das ist ja nicht schlecht. Also Wissen plus irgendwie moderne Übermittlung dieses Wissens ist halt die beste Kombination. Und da seid ihr wahrscheinlich ein Beispiel für eben die moderne oder gute Wissensübermittlung. Trotzdem braucht man eben auch Erfahrung und Kenntnisse und Wissen. Und dann ist die Kombination von beiden ist einfach top.
Ja, um wieder ein schönes Wortspiel, was wir schon ein paar Mal gesagt haben, zu benutzen. Wir versuchen halt die PS auf den Asphalt zu bringen.
Oder wie meine Frau neulich mal ganz treffend formuliert hat, wir plappern das nach im Internet, was andere erforscht haben. Ja. Aber es trifft es und jeder macht halt, was er kann, nicht wahr?
Was waren deiner Meinung nach die Highlights bei Kinderanästhesie aktuell 2023?
Also das absolute Highlight war einfach wieder zusammenzukommen und wieder diese Atmosphäre zu spüren, wo ich den Eindruck habe, sehr viele Referenten und auch Teilnehmer das spüren, vielleicht sogar fast alle, nämlich dass das einfach dann so ein besonders familiäres Ding ist. Wir haben keine Firma, die das organisiert, sondern machen das alles in Handarbeit. Wir sind in keiner mega luxusmodernen neuen Halle, sondern wir sind in einer Stadthalle, wo ein paar Wochen vorher Karneval gefeiert wird und der Hundezüchterverein und der Kegelclub und die Lit Cologne da sind. Also das ist ein lebendiger Raum mit Atmosphäre. Und eben eine ähnliche Veranstaltung, auch lebendig, atmosphärisch und vielleicht auch näher, persönlicher als manche Kongresse, die eben nicht so handgemacht sind. Das ist für mich so das Highlight, das wieder spüren zu können, das war total klasse. Dann mag ich natürlich so Vorträge, wo eben das gegeben ist, also wo so ein Unterhaltungswert da ist, plus Wissen. Und da haben wir ja auch immer Referenten, die das wirklich exzellent schaffen. Das ist, glaube ich, echt eine große Qualität. Das kann jetzt nicht unbedingt jeder und jeder in gleichem Maße. Aber im Durchschnitt sind alle da schon, die wir dort gehört haben, jetzt dieses Jahr auch wieder echt nah dran, dass es sowohl unterhaltsam als auch gehaltvoll ist. Das ist der zweite Highlight für mich sozusagen.
Spontan muss ich an Carsten Engelmann denken.
Ja, Carsten Engelmann war wirklich ein absoluter Knaller. Wenn da einer so lebt für seine Sache, so authentisch und engagiert dabei ist und dann auch noch unterhaltsam, dass man zwischendurch echt gar nicht anders kann, als sich totlachen, dann ist das natürlich wirklich einfach die Krönung, ja.
Mir gefällt besonders gut an dieser Veranstaltung, dass es eine auf Augenhöhe ist. Also die Atmosphäre, die du beschrieben hast, die trifft es ganz gut. Wenn man dann im Foyer an den Bistrotischen steht und einen Kaffee trinkt und dann auf einmal neben Leuten steht wie Martin Jöhr oder Ehrenfried Schindler oder Christoph Eich oder dir und man über Gott und die Welt plaudert. Das ist einfach irgendwie Wissenschaft zum Anfassen und auf Augenhöhe. Das gefällt mir sehr gut.
Gehst du jetzt in Urlaub nach den anstrengenden Tagen?
Ja, tatsächlich. Also direkt in Urlaub gehen würde nicht gehen, weil jetzt muss ich die Teilnahme bescheiden und die Quittungen bearbeiten. Das ist auch gar nicht so unaufwendig, da so personalisierte Serienbrief-PDFs an Serienbrief-Mails zu hängen. Da arbeite ich gerade dran. Da ist das Publikum oft ungeduldig und fragt dann direkt am nächsten Tag, wo denn die Teilnahmebescheinigung bleibt. Also wenn ich dann in Urlaub fahren würde, würde wahrscheinlich Verzweiflung ausbrechen. Deshalb habe ich jetzt noch eine Woche, in der ich diese Sachen erledigen kann. Und nächste Woche geht es tatsächlich in Skiurlaub mit meiner Familie. Und das ist wirklich absolut der Mega-Höhepunkt. Wir machen das nur 4 Tage, weil es immer so teuer ist. Und nach 4 Tagen sind die Kinder, haben die dann auch keinen Riesenbock mehr. Oder dann ist die Begeisterung nicht mehr ganz so groß. Aber das ist das, wo wir also wirklich dann auch einfach das ganze Jahr drüber zehren. Also 4 Tage mal so richtig eng zusammen Sport machen, draußen sein, lecker essen, abends tot ins Bett fallen. Da freuen wir uns alle total drauf, ja.
Dann hoffen wir, dass du dich gut erholst, dass ihr euch gut erholt, dass du schnell die Strapazen vergisst und dann schon wieder an die nächste Veranstaltung denkst mit all deiner Energie, die du da rein investierst.
Und ein gutes Medium übrigens jetzt auch, dass ihr vermitteln könnt, wir sind so nah, wie ihr das beschrieben habt, sind wir tatsächlich. Das heißt, wenn einer zum Beispiel konkret sagt, er hat eine Idee zu einem Vortrag, zu einem Thema oder sonst irgendwas zu verändern im Rahmen der Möglichkeiten und der Gesamtkonzept, dass es reinpasst, bin ich da total offen und dankbar dafür. Ne? Also ich kann natürlich nicht jede Idee verwirklichen. Man muss auch immer gucken, manche Themen kann man nicht jedes Jahr wieder machen. Außerdem möchte ich auch immer gucken, dass man in Grenzbereiche, Randbereiche auch wechselt, also nicht immer die gleichen Randbereiche macht und so. Also insofern nicht traurig sein, falls ein Vorschlag jetzt nicht sofort aufgenommen wird. Es kann auch sein, dass er dann im übernächsten Jahr aufgenommen wird. Aber ich bin sehr dankbar für Feedback und das ist tatsächlich die Gelegenheit, das auch unterzubringen, im Gegensatz zu anderen großen Veranstaltungen, kriegt das wirklich ein offenes Ohr.
Ja, schön. Das ist die persönliche Note und der persönliche Charakter dieses Kongresses, ne?
Eine schöne Einladung, sein Abstract einzureichen oder Joost einfach eine E-Mail zu schreiben auf dem kurzen Dienstweg und vielleicht im nächsten Jahr selber oben auf der Bühne zu stehen in der Stadthalle Mülheim in Köln.
Wir danken dir vielmals für dein Engagement und dass du es organisiert hast. Für mein Empfinden hat das sehr gut alles geklappt und das hat wirklich Spaß gemacht. Gott, das kannst du, glaube ich, bestätigen, oder?
Ja, auf jeden Fall, natürlich.
Dir gebühren, Joost, die letzten Worte von dieser Folge dieses Podcasts.
Ja, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Ich habe schon jetzt wieder Ideen, wie wir konkret was verbessern können, attraktiver machen können. Sobald das spruchreif ist, werde ich das dann auch weiter verbreiten. Ich bin sicher, wir haben hier noch viel Entwicklungspotenzial in dieser Veranstaltung und diesem Ort, sodass es sich lohnt, jedes Jahr wieder zu gucken, was wir neu machen.
Joost, lieben Dank. Wir freuen uns darauf, bald wieder zu dir nach Köln kommen zu dürfen. Und jetzt erstmal Ski High.
Ja, vielen Dank, dass ihr die Veranstaltung so intensiv beobachtet und begleitet habt und jetzt kondensiert zusammenfasst und verbreitet. Da tragt ihr einen wertvollen Beitrag auch für diese Veranstaltung für die Zukunft bei. Und deshalb ganz herzlichen Dank an euch.
Sehr gerne. Dann bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, auf Wiederhören.